Schönen guten Abend, herzlich willkommen an der Fachhochschule Ioneum. Mein Name ist Michael Murg, ich darf Sie ein wenig durch den heutigen Abend moderieren und habe die Ehre, unseren heutigen sehr prominenten Gast anzukündigen. Bevor ich das mache, würde ich mich ganz gerne bei unseren Kooperationspartnern bedanken, allen voran die Grazer Wechselseitige, die es uns ermöglicht, den heutigen Abend ganz gemütlich bei einem Getränkebuffet ausklingen zu lassen. Sie sind alle herzlich eingeladen, auch während der Veranstaltung aufgrund der Hitze ein Getränk einzunehmen. Aber spätestens am Ende werden wir uns dann bei wahrscheinlich sehr interessanten, spannenden Diskussionen wieder am Getränkebuffet wiedersehen. Vielen Dank auch an den Finance Club Graz und an den Alumni-Verband Bank und Versicherungswirtschaft für die tolle Kooperation und die Unterstützung im Rahmen der Veranstaltung. Verzeihung. Und natürlich vielen Dank an die Buchhandlung Thalia. Ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, aber es gibt jetzt aus unserer mittlerweile Sicht beim Ausgang einen Büchertisch, wo Sie das neueste Werk unseres heutigen Gastes erstehen können. Er wird uns auch mit Sicherheit eine persönliche Widmung in jedes einzelne Exemplar schreiben. So viel hat er zugesagt. Und er beschreibt sein Buch selbst als Lebensbuch. So habe ich es aus den Medien vernommen, als wir telefoniert haben. Das erste Mal hat er es als sein Lebenswerk bezeichnet und tatsächlich hat es 40 Jahre gedauert, bis er seine Erkenntnisse in dieses Buch verfasst hat. Er ist bekannt durch seine Forschungstätigkeit im Rahmen des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO. Man kennt ihn mittlerweile auch er ist sehr prominent vertreten in der Vergangenheit in den österreichischen Medien. Erst gestern Abend war er auf Puls 4 zu sehen, hat dort Diskussion sehr kontroversielle, nicht dem Mainstream oder zumindest nicht dem aktuellen Regierungsprogramm entsprechende Diskussionsbeiträge geliefert. Und ja, es freut mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, nachdem er vor allem auch immer unter den Top-Ökonomen Österreichs gelistet wird im jährlichen Ranking der Neuen Zürcher Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der österreichischen Presse. Ich darf Sie jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, Stefan Schulmeister.
Ja, herzlichen Dank für diese sehr freundlichen Worte. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch, dass es etwas kühler ist als draußen. Und gehe gleich in medias res. Was soll der Titel Ökonomische Theorien als Navigationskarten? Europas Weg in die Krise und zurück? Das ist wahrscheinlich das Kernthema meines Buches. Die Frage, was ist das Verhältnis zwischen der Produktion und der Ausbreitung bestimmter Wirtschaftstheorien und der Veränderung ihres Objektes, der wirtschaftlichen Realität. Und im Gegensatz etwa zur Astrophysik, wo die Analysen der Astrophysiker den Lauf der Gestirne nicht verändern, verändert eine ökonomische Theorie, wenn sie sich durchgesetzt hat oder wenn sie durchgesetzt wurde, die wirtschaftliche Realität. Kleines Beispiel, ich bin ja schon ein älteres Semester, bin also aufgewachsen in den 1950er und 1960er Jahren. Das war eine Zeit, in der eine ökonomische Theorie dominiert hat, die plädierte für eine Integration von Gegensätzen. Also etwa für das Ausbalancieren der Steuerungsmechanismen Konkurrenz auf Märkten und Kooperation in der Politik. Es war eine Theorie, die nicht Staat und Markt gegeneinander ausspielte, sondern davon ausging, dass Staat und Markt einander ergänzen sollen. Es war eine Theorie, der ein Menschenbild zugrunde lag, wonach die Akteure in der Wirtschaft nicht rein rationale, rein egoistische Wesen sind, sondern durch Polaritäten gekennzeichnet sind, dass etwa Emotionen auch im ökonomischen Alltag eine große Rolle spielen. Insbesondere in einem Bereich, wenn es ums Geld geht. Kurz, eine der wichtigste Theoretiker, der alle diese Grundlagen geschaffen hat, war natürlich der englische Ökonom Keynes. Und Keynes hat mit den Jahren die Überzeugung gewonnen, dass die Instabilität der Finanzmärkte immer die größte Bedrohung einer kapitalistischen Marktwirtschaft ist. Keynes selbst war kein Linker, sondern ein Antimarxist, ein Liberaler, aber er passte insofern nicht in die Schubladen, als er gleichzeitig die These vertrat, dass der Kapitalismus aus sich heraus Krisen produziert und dass der Krisenherd immer letztlich die Liebe zum Geld ist. Der Versuch von Menschen aus Geld mehr Geld zu machen, nicht über den Anführungszeichen Umweg der Realwirtschaft, also durch unternehmerische Investitionen in der Realwirtschaft, durch das Erzielen von Gewinnen, durch solche Aktivitäten, sondern durch Spekulation aller Art. Und er wusste, wovon er sprach, denn er selbst hat immer ein hohes Interesse daran gehabt. Er war kein Wissenschaftler, der quasi im Elfenbeinturm einer Universität tätig war. Er hat wohl unterrichtet an der Universität Cambridge, aber er war gleichzeitig Direktor von drei Versicherungen oder genauer gesagt Vorsitzender des Board, also wenn Sie so wollen, Aufsichtsratsvorsitzender, aber durchaus in einer Funktion, mit der er jeden Tag mit der City of London, also mit den Geldmenschen, den Moneymakers, wie er sie genannt hat, zu tun hatte. Und über die Zeit, 20er Jahre Börsenkrach, Weltwirtschaftskrise, hat seine kritische Haltung gegenüber Finanzspekulation zugenommen. Und die wirtschaftliche Spielanordnung der 50er und 60er Jahre war daher unter dem Einfluss von Keynes eine solche, in der die Finanzmärkte prinzipiell anders behandelt wurden als die Gütermärkte, in der die Finanzmärkte strikt reguliert blieben. Es gab feste Wechselkurse, also die Preise der Währungen zueinander wurden nicht den Marktkräften überlassen. Der Zinssatz lag immer unter der wirtschaftlichen Wachstumsrate. Die Rohstoffpreise blieben stabil, weil auch der Dollarkurs stabil war. Und alle Rohstoffe notieren ja in Dollar. Und unter diesen Bedingungen konnte man in der Finanzwirtschaft im Grunde keine Profite erzielen. Und meine Grundthese ist sehr, sehr einfach. Kapital ist ein, wenn man so will, gieriges, aber flexibles Viech. Das geht dorthin, wo es was zu fressen gibt. Und wenn man nur in der Realwirtschaft Profit machen kann, dann zeigt der Kapitalismus, was er kann. Und wir erlebten in den 50er und 60er Jahren das sogenannte Wirtschaftswunder. Das heißt, wir hatten 20 Jahre lang ein sehr hohes und stabiles Wirtschaftswachstum. Kleines Beispiel nur hier. Sehen Sie eine grafische Darstellung seit 1950 und wir erkennen, das ist die jährliche Wachstumsrate der westeuropäischen Realwirtschaft, des Bruttoinlandsproduktes, ne, und die Wachstumsraten schwanken zwischen 4% und 6%. Sehr wichtig in einer solchen Spielanordnung, der Zinssatz ist eine ganz besonders wichtige Wachstumsrate. Es ist die Wachstumsrate jeder Finanzschuld. Wenn Sie nichts tilgen von Ihrer Schuld, dann wächst Ihre Schuld mit dem Zinssatz. Der Zinssatz wurde immer unter der wirtschaftlichen Wachstumsrate gehalten. Diese Spielanordnung in ihrer Gesamtheit nenne ich Realkapitalismus. Warum? Weil sich das Gewinnstreben im Wesentlichen nur in der Realwirtschaft entfalten kann. Kleine Frage gleich am Anfang, gibt es heute noch oder gab es in den letzten Jahrzehnten bedeutende realkapitalistische Spielanordnungen? Ja, das allerbeste Beispiel ist China. China hat mit den Reformen von Deng Xiaoping vor etwa fast 40 Jahren sozusagen die Dynamik des Profitstrebens entfesselt. Legendär ist der kürzeste Befehl aller Zeiten des Parteivorsitzenden Deng an die Bevölkerung Chinas, werdet reich. Also man hat etwas getan, was natürlich in der traditionell sozialistischen Theorie verpönt war, nämlich zu sagen, Profitstreben ist ohnehin etwas, quasi eine Energie, die man durchaus entfesseln soll. Aber, und jetzt kommt der Punkt, nur in der Realwirtschaft. China hat bis heute einen voll verstaatlichten Finanzsektor, die Wechselkurse sind reguliert. Finanzspekulation hat dennoch zugenommen in den letzten 15 Jahren, wurde aber im Vergleich zu dem, was wir im Westen erlebten, eingeschränkt. Und der Spielanordnung Realkapitalismus, der eben eine bestimmte Wirtschaftstheorie zugrunde lag, keynesianische Theorie, dieser Spielanordnung entgegengesetzt ist der Finanzkapitalismus. Das ist jene Spielanordnung, bei der das Profitstreben sich immer mehr auf Finanzveranlagung und Spekulation verlagert. Warum? Weil sich die Anreizbedingungen verschieben. Unter der Bedingung stark schwankender Wechselkurse, nehmen wir hier nur das Beispiel des Dollarkurses, des wichtigsten Wechselkurses, der war eben vor 1971 mehr oder weniger eine gerade Linie im System fester Wechselkurse. Und seit 1971 ist ausgerechnet die Weltwährung zur instabilsten aller großen Währungen geworden. Das hat natürlich fatale Folgen. Denn, wie ich schon erwähnte, alle Rohstoffe notieren genau in dieser Währung. Wenn jetzt jene Währung, in der die Rohstoffexporteure bezahlt werden, stark schwankt, dann werden die Rohstoffexporteure versuchen, dem entgegenzuwirken. Klassisches Beispiel, die Ölpreisschocks der 1970er Jahre. Solange der der Dollarkurs stabil war, war auch der Ölpreis auf extrem niedrigem Niveau stabil. Dann führt die Aufgabe fester Wechselkurse zu einer abrupten Dollarentwertung. Mit einer Verzögerung von 2 Jahren reagieren die erdölexportierenden Länder mit dem ersten Ölpreisschock, wobei sie politische Turbulenzen im Nahen Osten, Yom Kippur-Krieg, ausnützen. Es kommt dann zur zweiten Dollarabwertung, zum zweiten Ölpreisschock. Beide Ölpreisschocks haben 2 Rezessionen ausgelöst. Und das ist etwas, was für mich, wie für Millionen andere, quasi ein Schock war. Ich bin genau in dem Jahr ein Jahr vorher, 72, im Institut für Wirtschaftsforschung eingetreten. Und das ganze Institut war in heller Aufregung, als die OPEC erklärte, sie wird kein Öl mehr liefern und die Ölpreise sind gestiegen. Warum? Weil die nachfolgende Rezession für Sie, junge Leute, halt schon was relativ Normales ist. Sie haben schon die Finanzkrise irgendwie miterlebt, 2008 ihre Folgen und andere Schwankungen. Aber ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo es 20 Jahre keine Rezession gab. Und was Arbeitslosigkeit ist, wusste man nicht. Anfang der 70er Jahre hat jeder junge Mensch in ganz Europa, auch in Griechenland, auch in Andalusien, einen voll sozialversicherten Arbeitsplatz bekommen. Prekäre Beschäftigung, wie wir sie heute haben, existierte nicht. Im Gegenteil, es war so eine Knappheit an Arbeitsplätzen, dass man damals eben in hohem Maße auch Fremdarbeiter ins Land geholt hat. Und das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen Real- und Finanzkapitalismus ist daher in meiner Theorie, wohin das Profitstreben durch die Anreizbedingungen gelenkt wird. Und im Finanzkapitalismus wird es eben auf Finanzveranlagung und Spekulation gelenkt. Und jetzt haben wir eine fatale Wechselwirkung, weil je mehr Spekulation an Bedeutung gewinnt, desto stärker schwanken fundamental wichtige Preise, wie zum Beispiel eben Wechselkurse, wie zum Beispiel der Ölpreis, wie zum Beispiel, auf das kommen wir später noch zu sprechen, im Zusammenhang mit der Eurozone, nach einer Phase der großen Stabilität eben die enormen Anstiege von Zinssätzen, etwa für Griechenland oder Spanien oder Portugal, oder die Aktienkurse. betrachten wir dieses Muster nur. Der Börsenwert der 30 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften hat sich innerhalb von 4-5 Jahren verdreifacht, Ende der 90er Jahre. Dann gab es den ersten Aktiencrash. Vor der Finanzkrise sind die Kurse noch mehr gestiegen. Zweiter Crash. Und jetzt sind wir irgendwo da oben. Und Sie werden sich erinnern, vor etwa 3 Monaten haben die Aktienkurse um etwa 10% nachgegeben und da herrschte einige Tage ziemlich panikähnliche Stimmung auf den Märkten, weil eben die Angst bestand, der von vielen lange erwartete Bärenmarkt, wir Trader nennen sozusagen den Anstieg einen Bullenmarkt, den Kursverlust einen Bärenmarkt, der könnte passieren. Aber sozusagen das Absturzpotenzial, das besteht weiterhin. Und es ist in gleicher Weise bei den Staatsanleihen gegeben, weil auch die Staatsanleihen nach wie vor auf einem historisch hohen Niveau sind. Hier hätten wir einen anderen Wechselkurs, der für uns Europäer natürlich der wichtigste ist, der zwischen Dollar und Euro. Auch hier erkennen wir ein hohes Maß an Instabilität und ich werde gleich ein bisschen auf Spekulation eingehen. Hier der Ölpreis wieder in Tagesdaten. Man muss sich sozusagen aus meiner Sicht die Frage stellen, was sind das für Märkte, die den Preis des wichtigsten Rohstoffs Erdöl innerhalb von 18 Monaten auf das Dreifache erhöhen. Das war ganz knapp vor der Finanzkrise, Juli 2008, dann extrem wieder abstürzen lassen, dann wieder steigen, dann wieder fallen. Und was meine Erkenntnis nach 30 Jahren Feldforschung ist in Trading Rooms, weil ich bin ein Ökonom, der etwas seltsame Forschungsmethoden hat. Ich gehe in Trading Rooms, ich rede mit den Spekulanten, die sind noch nicht meine Gegner, sondern ich möchte einfach verstehen, wie ein Rohstoffhändler, wie ein Devisenhändler die Welt sieht, welche Spekulationsmethoden er anwendet. Und aufgrund dieser Feldforschungen bin ich eben zur Grundthese gekommen, die sehr einfach ist für Leute, die in der Praxis tätig sind, dass die Abfolge von Bullenmärkten und Bärenmärkten das Normalste auf spekulativen Finanzmärkten ist. Nehmen wir wieder ein anderes Beispiel. So unterschiedliche Rohstoffe wie Erdöl, Weizen, Mais oder Reis haben eben auch besonders vor und nach der Finanzkrise ein solches markantes Muster gezeigt. Also was ich jetzt versucht habe, in einer Viertelstunde mal skizzenweise näher zu bringen, ist diese Grundunterscheidung von zwei Typen einer kapitalistischen Marktwirtschaft, je nachdem, ob Unternehmertum in der Realwirtschaft gefördert wird. Das setzt meiner Ansicht nach voraus stark regulierte Finanzmärkte oder ob umgekehrt Finanzspekulation immer attraktiver wird und unternehmerische Aktivitäten daher gedämpft bleiben. Und von dieser Grundhypothese ausgehend habe ich dann eben versucht, deutlich zu machen, welche Folgen das für die Realwirtschaft hat. Kann sich das Gewinnstreben nur in der Realwirtschaft entfalten? Ja, dann müssen die Unternehmer ihre Profite eben in der Realwirtschaft machen. Aber wie macht man Profite in der Realwirtschaft? Ja, indem man investiert, indem man neue Produkte entwickelt, indem man neue Märkte erobert und das Profitstreben führt daher zwingend zu einem relativ hohen Wachstumspfad. Während umgekehrt, wenn sich das Profitstreben auf Finanzspekulation verlagert, dann wird ein Umverteilungsspiel inszeniert. Warum? Weil ja klar ist, dass durch Finanzspekulation umverteilt wird zwischen dem, der gut spekuliert, der sozusagen eine Wette abschließt, zum Beispiel, dass, keine Ahnung, in einer Stunde der Preis der Schweinebäuche in der am Chicago Board of Trade steigen wird. Und er gewinnt, weil ein anderer verliert, der die Gegenposition eingenommen hat und eben darauf spekuliert hat, dass der Preis der Schweinebäuche fallen wird. Diese unterschiedliche Profitlogik hat große psychologische Effekte. Und das ist etwas, das ein Adam Smith schon in Ansätzen erkannt hat, das aber in den letzten 150 Jahren völlig in Vergessenheit geraten ist. Dass nämlich die Logik des Profitstrebens ganz anders ist, ob ich es auslebe in der Realwirtschaft als Unternehmer oder als Trader. Die Logik eines Traders lautet, je mehr mein Partner verliert, desto mehr gewinne ich, weil es eben ein Umverteilungsspiel ist, wie bei jeder Wette. Würde ein Unternehmer sein Unternehmen nach der gleichen Logik führen, je schlechter es meinen Mitarbeitern geht, desto besser geht es mir, braucht er erst gar nicht anfangen. Das heißt nicht, dass es nicht Konflikte zwischen Mitarbeiter und Unternehmer gibt, zwischen Lieferanten, Kunden, alles klar. Aber der unternehmerisch tätige Mensch muss die Interessen der anderen mit berücksichtigen. Und wenn er das nicht tut, dann wird er Probleme bekommen. Das ist eine grundlegend andere Haltung. Und wenn zum Beispiel das in der Politik, ohne dass ich jetzt auf Details eingehen möchte, nicht gemacht wird. Und in Europa besteht eine große Gefahr, dass etwa Deutschland kein Verständnis mehr aufbringt für die Lage innerhalb Italiens, die Italiener kein Verständnis aufbringen für die Position der deutschen Wirtschaftspolitik, dann ist es der Stoff, aus dem sehr schwere politische Krisen gemacht werden können. Also wir haben jetzt in Grundzügen verstanden, was diese beiden Spielanordnungen sind. Jetzt möchte ich ein wenig die theoretische Basis dessen verdeutlichen. Und hier ist der größte Unterschied zwischen meinem Ansatz und traditionellen Ansätzen eigentlich ein sehr einfacher. Und doch ist es so, dass in den gängigen Wirtschaftstheorien, sofern sie überhaupt Interessen berücksichtigen, die heute dominante Gleichgewichtstheorie, die kennt ja nur Individuen, die bestimmte Nutzen haben. Also hier spielen soziale Interessen vom Modell her von vornherein keine Rolle. Aber es gibt natürlich einen Strang der ökonomischen Theoriebildung von den Klassikern, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, natürlich in denen gesellschaftliche Interessen unterschiedlicher Gruppen eine große Rolle spielen. Aber das wurde über die letzten 150 Jahre reduziert auf den Interessegegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Und zwar sowohl in den sozialistischen Theorien als etwa in der katholischen Soziallehre. Der katholischen Soziallehre wird immer wieder sozusagen dieser Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit herausgearbeitet, allerdings mit der Tendenz zu sagen, wir müssen das sozusagen integrieren, die Unternehmer sollen eben auch sozial verantwortlich sich zeigen und die Arbeitnehmer sollen also nicht die Klassenkämpfe ausrufen etc. Und aufgrund meiner Feldforschungen und meiner Überlegungen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Welt ist aus unternehmerischer Sicht und aus Sicht eines Finanzspekulanten, habe ich schon in den 80er Jahren, also vor über 30 Jahren, immer mehr diese Vorstellung entwickelt, wie wäre es, wenn wir in der ökonomischen Theorie Real- und Finanzkapital strikt trennen und uns überlegen, wie anders können wir die Welt interpretieren, wenn wir davon ausgehen, dass die Interessen dessen, der sein Vermögen in einem Unternehmen, in Maschinen, in Realkapital angelegt hat, ganz andere sind als die Interessen von jemandem, der sein Vermögen in Finanzkapital angelegt hat. Einfaches Beispiel, als Unternehmer haben Sie gern eine hohe Rendite auf die Realveranlagung, also niedrige Zinsen, niedrige Wechselkurse, stabile Finanzmärkte. Je stabiler die Finanzmärkte sind, desto weniger müssen Sie sich als Unternehmer kümmern um Kurssicherungsgeschäfte und all das. Umgekehrt, wenn Sie versuchen, auf den Finanzmärkten reicher zu werden, haben Sie genau das gegenteilige Interesse. Sie wollen hohe Zinsen, hohe Wechselkurse und besonders wollen Sie instabile Finanzmärkte, weil wenn die Kurse nicht schwanken, kann man nicht spekulieren. Geht man also von drei Fundamentalinteressen aus, dann die Hypothese, können wir zwei stillschweigende Interessenbündnisse unterscheiden. Es kann sich das Interesse von Realkapital und Arbeit gegen die Interessen des Finanzkapitals gewissermaßen verbünden. Das war die politische Basis der sozialen Marktwirtschaft der 50er und 60er Jahre. In Deutschland nennt man das den rheinischen Kapitalismus, in Österreich Sozialpartnerschaft, gemeint ist, Unternehmer und Gewerkschaften kooperieren eng, Finanzmärkte werden strikt reguliert. Die politische Basis des Finanzkapitalismus ist die Dominanz der Finanzkapitalinteressen, denen sich die Interessen des Realkapitals anpassen. Und wie können sie das? Na, ganz einfach, indem große Konzerne, die traditionell ihre Gewinne in der Realwirtschaft gemacht haben, ihre Aktivitätsfelder verlagern, indem eben Unternehmen der Realwirtschaft ihre Treasuries, also wenn sie so wollen, ihre Finanzvermögensvermehrungsabteilungen ausbauen und relativ weniger in der Realwirtschaft aktiv sind. Aus dieser Sichtweise resultiert dann eben die von mir ja schon vielfach skizzierte Unterscheidung zwischen Realkapitalismus und Finanzkapitalismus. Das werde ich jetzt nicht alles durchdeklinieren, das werden Sie, wenn Sie Interesse haben, in dem Buch genauer erklärt finden. Diese beiden Systeme unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, also in vielen Dimensionen, die ja hier angeführt sind, Verhältnis Unternehmer-Gewerkschaften oder Verhältnis Staat-Markt, wirtschaftspolitische Ziele. Aber das vielleicht Wichtigste, der Schlussstein jedes Systems ist die dominante Theorie. Warum? Weil eine Wirtschaftstheorie ein Denksystem ist, aus dem dann abgeleitet wird. Wie geht man zum Beispiel mit dem Gesundheitssystem um? Wenn sie wenn eine Theorie dominiert, die sagt, sozialer Ausgleich und soziale Sicherheit sind eigenständige Ziele, dann wird man aus dieser Theorie ableiten, es ist klug, so etwas wie sozialstaatliche Einrichtungen zu schaffen. Wenn sie umgekehrt eine marktliberale Theorie oder was Sie wollen, neoliberale Theorie dominiert, dann ist das eine Theorie, die sagt, nur der Eigennutz der Individuen wird durch die Konkurrenz auf Märkten über den Mechanismus der unsichtbaren Hand das allgemeine Beste hervorbringen. Innerhalb dieser Theorie werden Sie natürlich versuchen, Sozialversicherungen zu privatisieren, Pensionssystem, vielleicht auch das Gesundheitssystem, wenn man argumentieren würde, ja, jeder soll auf sich selber schauen, Eigenverantwortung ist der große Wert und daher sind sozialstaatliche Einrichtungen sogar schädlich. Warum? Weil die Menschen dann verführt werden, in der sozialen Hängematte zu liegen und sich Arbeitslosengeld zuschanzen zu lassen etc. Also das sind Gedanken, die ja durchaus eine gewisse Aktualität haben und nicht erst heute, sondern schon seit langer Zeit. Und das führt ja wieder zu meinem Grundthema, sozusagen die Wechselwirkung zwischen Theorie und Realität. Apropos Wechselwirkung, vorher habe ich eher die eine Kausalitätsrichtung betont, dass nämlich eine Theorie, die sich einmal durchgesetzt hat, die Realität verändert. Zum Beispiel 50er, 60er Jahre, Aufbau des Sozialstaats, die Netze der sozialen Sicherheit wurden enger gespannt, Vollbeschäftigung wurde zum obersten Ziel der Politik. Es gab einen Konsens auf das Ziel der Vollbeschäftigung. Das heißt, auch die Unternehmerverbände haben gesagt, jawohl, Vollbeschäftigung ist das höchste Ziel. Das alles als Folge der keynesianischen Theorie, weil eben der englische Ökonom Keynes sagte, Vollbeschäftigung hält das System zusammen. Er war ein großer Pragmatiker. Er hat einfach gesagt, liebe Leute, wenn Vollbeschäftigung herrscht, dann gibt es kein Problem der Finanzierung der Sozialversicherung. Und der Gedanke ist furchtbar einfach. Wenn heute wirklich alle Europäer voll sozialversicherte Jobs hätten, ein Drittel der Arbeitnehmer in Europa haben atypische Jobs. Also 100 Millionen haben atypische Jobs. Die atypischen Jobs bringen natürlich viel weniger Geld für den Sozialstaat, weil das ist ja das Wesen der atypischen Jobs, dass die Sozialbeiträge entweder gar nicht oder sehr gering sind. So, jetzt muss ich kurz auf die Uhr schauen, weil ich möchte natürlich auch einen positiven Ausblick bringen, aber vorher möchte ich gern zwei Dinge machen, weil viele von Ihnen ja diesen Studiengang besuchen, also es geht auch um Banken, Bankwesen, Versicherungswesen. Daher würde ich gern ein bisschen näher erläutern, wie ich durch Feldforschung auf meine Erklärung von Finanzspekulation gekommen bin. Das kann ich jetzt nur skizzenhaft machen. In dem Buch wird es sehr, sehr detailliert dargelegt. Ich beginne vielleicht mit einer Anekdote. 1906, warum stehe ich überhaupt hier? In gewisser Weise aus folgendem Grund. 1982, Sie sehen, was in den 70er Jahren passiert ist, der Dollar hat in zwei Schüben 50% an Wert verloren. Dann kam es zur Wahl von Ronald Reagan und der Dollarkurs stieg so kometenhaft an, dass er im Grunde wieder das Ursprungsniveau erreichte. Und im Jahr 1982, zwei Jahre nach der Wahl von Ronald Reagan, gab es einen Schock in der Weltwirtschaft. Ein ganzer Kontinent war pleite. Lateinamerika war zahlungsunfähig. Mexiko, Brasilien, Argentinien, alle die Länder, die in den 70er Jahren als die Vorbilder von Entwicklungsländern gegolten hatten, weil sie Wachstumsraten von 6-7% pro Jahr hatten, waren plötzlich zahlungsunfähig. Nur die Erklärung der meisten Ökonomen war sehr einfach, das ist kein Zufall, das sind korrupte Regime, zum Teil Militärregime, keine ordentliche staatliche Verwaltung, daher kann sowas passieren. Da habe ich Stopp gesagt, da habe ich gesagt, das ist ein Blödsinn, weil wenn das der Grund wäre, dann hätten die nicht in den 70er Jahren so ein hohes und stabiles Wachstum haben können. Und das hat mir keine Ruhe gelassen und ich begann so eine Art detektivistische Wirtschaftsforschung, also quasi wie ein Detektiv bei einem Mordfall, Spurensicherung, schauen, welche Spur könnte eine Erklärung bringen. Und die Erklärung war eigentlich relativ rasch gefunden. Da der Dollar die Weltwährung ist, verschulden sich Entwicklungsländer bis auf den heutigen Tag in Dollars. Wenn jetzt der Dollar, über 7 Jahre so dramatisch abwertet, dann ist das natürlich ein unglaublicher Anreiz, immer mehr Dollarkredite aufzunehmen, weil sich in einer abwertenden Währung zu verschulden, ist ja sehr kommod. Das ist der Häuselbau-Effekt im Grunde. Und dann hat die Währung sozusagen wurde der Wert der so akkumulierten Schulden plötzlich durch die Dollaraufwertung aufgewertet. Das ließ mir dann keine Ruhe, weil ich mir gedacht habe, ja, aber was steckt dahinter, dass ausgerechnet der Dollar, die Weltwährung, die instabilste Währung ist? Und dann konnte ich ein Forschungssemester nützen, ich war in Berlin und habe darüber nachgedacht und habe meine Statistikerin in Wien gequält, weil die musste dann, zum ersten Mal habe ich begonnen mit Tagesdaten zu arbeiten, das war damals nicht üblich, habe ich gesagt, tut mir leid, es gibt da keine Datenbanken, Internet, das hat es ja alles noch nicht gegeben. Du musst leider jeden Tageskurs, das Thema Dollarkurse seit 1971 irgendwie mit einer Lochkarte eintippen und dann hätte ich gerne eine Zeichnung. Und dann bekam ich schon eine ähnliche Zeichnung wie die hier. Ja, weil qualitativ ist das Muster spekulativer Preise, hat große Ähnlichkeiten. Und dann habe ich tagelang, das habe ich auch an die Wand geheftet, das Endlospapier, 3 Meter lang, und habe tagelang hingeschaut, welches menschliche Verhalten, weil hinter jeder Preisdynamik muss natürlich sozusagen das Zusammenwirken, das ist die Resultante von Millionen Transaktionsentscheidungen. Welches menschliche Verhalten kann dahinter stecken? Und mir ist zwar schon aufgefallen, dass solche Schübe zu oft vorkommen, aber letztlich habe ich es nicht erklären können und bin dann ziemlich desperat zum wissenschaftlichen Leiter dort in Berlin gegangen, das war Österreicher, Egon Matzner, leider früh verstorben, und der hat mir dann gesagt, weißt was, mach einen Dienstreiseantrag und fahr zu den die Wiesenhändler nach Frankfurt. Und da, die 2 Tage haben mein Leben total verändert, weil ich war zum ersten Mal in der realen Welt und damals waren diese Devisenhändler noch sehr informationsfreudig. Im Gegenteil, die fanden es ganz großartig, dass da irgend so ein komischer Ökonom kommt und sich dafür interessiert, was sie machen. Und schon nach kurzer Zeit kommt der Chefdevisenhändler mit so einem Computerausdruck und sagt, sehen Sie, das ist unser computergesteuertes Spekulationssystem. Wir halten uns nicht blindlings daran, aber das System generiert Kauf- und Verkaufssignale, also Indikatoren, wann man eher Dollars kaufen soll oder verkaufen soll. Frage ich, ja, aber was ist die Datenbasis? Naja, die vergangenen Kurse. Daraufhin habe ich einen elektrischen Schlag bekommen, weil die Wirtschaftstheorie definiert einen Finanzmarkt als nicht einmal schwach effizient, also überhaupt nicht effizient, wenn man aufgrund vergangener Kurse Spekulationsgewinne erzielen kann. Und die Burschen machen genau das, was laut Theorie überhaupt nicht funktionieren darf. So wurde ich eingeweiht in das, was man technische Analyse nennt, das Ökonomen völlig unbekannt war damals, jedenfalls in keinem Lehrbuch ist das vorgekommen. Dass aber schon damals die Trading Rooms total dominiert hat, bis auf den heutigen Tag, nur dass die Modelle komplizierter geworden sind. Aber würden Sie in einen Trading Room gehen, werden Sie sehen, dass die Leute, egal ob die Apple-Aktie traden oder Devisen oder Schweinebeiche, die haben 4 bis 6 Bildschirme, wo sie eben unterschiedliche sozusagen Spekulationssysteme auf unterschiedlichen Datenskalen, Tagesdaten, 5-Minuten-Daten, Minuten-Daten, Real-Time-Data halt beobachten und dann aus den Kombinationen ihre Schlüsse ziehen. Damit es nicht zu lang wird, Ergebnis war dann habe ich 30 Jahre über das gearbeitet, sind diese Systeme, sind die profitabel, sind sie nicht profitabel? Was mich natürlich fasziniert hat, war, dass hier eine Paradoxie oder ein Widerspruch vorlag, der für die herrschende Wirtschaftstheorie auf keinen Fall lösbar war. Und zwar ganz egal, was rauskommt. Denn entweder diese Systeme sind nicht profitabel, dann ist die Annahme, dass die Akteure rational sind, offenbar falsch. Weil dann sind das lauter Trotteln, die irgendwelche Spielsysteme verwenden, die für die Katz sind. Oder die Systeme sind profitabel, ja dann sind die Märkte nicht einmal schwach effizient und dann haben wir wieder ein Problem. Also Sie verstehen, warum mich diese Frage interessiert hat. Gut, wohin das führte, war dann letztlich eine Erklärung nicht nur der kurzfristigen Spekulation, nämlich der Tatsache, dass das wesentliche Ziel all dieser Systeme darin besteht, solche Trends möglichst in einer Frühphase zu identifizieren. Also technische Trader haben so einen einfachen Spruch, der heißt, the trend is your friend. Gemeint ist, wenn Sie als Preis immer wieder in Schüben entwickelt, dann hast du eine Chance mit einem Spekulationssystem. Würde er sich aber so entwickeln, wie es die herrschende Theorie vorsieht, nämlich einem Zufallsprozess folgend, na gut, dann kann man natürlich keine Gewinne machen. Und welche Verfahren verwendet werden, um Trends zu identifizieren, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber eine der trivialsten Methoden ist die Durchschnittsbildung. Und Sie werden heute noch, wenn Sie das Wall Street Journal lesen oder Financial Times, werden Sie immer wieder Charts finden, klarerweise mit diesen gleitenden Durchschnitten. Weil das ein ganz simples Verfahren ist, um kleinere Schwankungen sozusagen zu glätten. Also in dem Fall mache ich einfach den Durchschnitt über die vergangenen 50 Tage. Das ist sozusagen diese rote, dickere Linie, die natürlich glatter ist, weil sie ignoriert diese kleinen Schwankungen. Da sieht man es schön, nicht wie der Euro das Licht der Welt erblickt hat, hat er gleich ziemlich stark in 3 Schüben an Wert verloren. Und der gleitende Durchschnitt versucht eben, diese kleinen Schwankungen zu ignorieren und herauszufinden, ob der Underlying Trend, also der zugrunde liegende Dynamik, stark genug ist, um rauf oder runter zu springen. Und eine der primitivsten Spekulationsregeln ist hier angeführt, nämlich, das ist wirklich die allereinfachste, kaufe, wenn immer der aktuelle Kurs, das ist die dünne Linie, den gleitenden Durchschnitt von unten schneidet, also das wäre ein Kaufsignal, und verkaufe, wenn der aktuelle Kurs die Linie von oben schneidet. Also hier würde man den Trend ausreiten, also hohe Profite machen. Hier sehen Sie kleine Schwankungen, da macht man permanent Verluste. Weil jedes Mal glaubt das System, ein sehr primitives System. Es geht rauf und es geht aber leider nicht rauf. Aber der Witz ist, auch ihre Verluste sind klein. Sie machen also viele kleine Verluste und es kann ein fetter Gewinn durch das Ausnützen eines Trends sie überkompensieren für eine der Zahlen nach häufigere, aber kleinere Verluste. So, jetzt schaue ich auf die Uhr. Das ist eine kleine Einführung in eine Welt, die nach wie vor von der herrschenden Wirtschaftstheorie meiner Ansicht nach ignoriert wird, auch von einer neuen Forschungsrichtung, die ich sonst unglaublich schätze, die Behavioral Finance, also die Verhaltensökonomie. Aber diese technische Analyse, die mögen sie nicht. Ich glaube deshalb, weil diese technische Analyse sozusagen die herrschende Theorie ins Herz trifft. Wirklich ins Herz trifft. Weil wenn es so wäre, dass die freiesten Märkte, die Finanzmärkte sind die freiesten Märkte, systematisch falsche Preise produzieren, nämlich eine Abfolge von Bullenmarkt und Bärenmarkt. Es kann ja wohl nicht sein, dass der wahre Wert der 30 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften sich in 4 Jahren verdreifacht. Das macht keinen Sinn. Genau deshalb stürzt er dann wieder ab, dann steigt er ein Stück und so weiter. Das würde man dort wirklich hinschauen, da würde man eine solche kognitive Dissonanz leiden, sozusagen als Gleichgewichtsökonom, dass man eben lieber nicht hinschaut. Das ist aber der Stoff, aus dem auch die kommende Krise meiner Ansicht nach sein wird, oder es ist zumindest etwas, was das Krisenpotenzial außerordentlich erhöht. So. Jetzt habe ich, wenn ich mir es recht gemerkt habe, 35 Minuten gesprochen. Spare mir jetzt noch auf 5 Minuten für die realwirtschaftlichen Folgen. Und da habe ich eines der einfachsten Diagramme der Darstellungen. Ich prüfe. Wie bildet der Unternehmenssektor, technischer Ausdruck sind nicht finanzielle, eigentlich Kapitalgesellschaften, aber das ist faktisch gleich mit dem Unternehmenssektor, weil das sind also auch nur die Einzelfirmen sind nicht dabei, aber die spielen keine Rolle. Also wie bildet der Unternehmenssektor Kapitalvermögen? Und jeder, auch jeder hier im Saal, kann immer auf zweierlei Weise Vermögen bilden. Man kann Realvermögen bilden, zum Beispiel, wenn Sie also schon fertig studiert haben und einen guten Job haben, wenn Sie vielleicht ein Einfamilienhaus bauen, dann bilden Sie Realkapital. Oder Sie können stattdessen Finanzkapital bilden. Sie kaufen sich Aktien, Derivate oder auch nur ein Sparbuch. In dem, was ich Realkapitalismus nenne, machen die Unternehmer das, was ihre gesellschaftliche Funktion ist. Sie bilden Realkapital. Natürlich haben sie Finanzvermögen, aber es hat keinen Eigenwert. Und sehen Sie, wie sich das System verändert. Spätestens seit den 80er Jahren bildet der Unternehmenssektor, das ist ganz wichtig, Unternehmenssektor, da sind nicht die Banken und Versicherungen dabei, immer mehr Finanzkapital. Und die Realkapitalbildung hat erst nur kleine Dämpfer bekommen. Hier ist der Dämpfer schon sehr, sehr groß. Das war Anfang der 80er Jahre. Und Sie wissen vielleicht jetzt schon oder erahnen, womit das meiner Ansicht nach zu tun hat. Damit. Bis Anfang der 80er Jahre war der Zinssatz immer unter der Wachstumsrate. Und danach haben die Notenbanken durch eine exorbitante Hochzinspolitik das Zinsniveau dermaßen in die Höhe getrieben, dass es bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber die letzten 3 Jahre, endlich wieder unter der Wachstumsrate liegt. Das heißt, die Veränderung der Systembedingungen, Entfesselung der Finanzmärkte, Zinssatz über der Wachstumsrate, führt zu einem geänderten Akkumulationsverhalten der Unternehmer. Und meine These lautet, mit diesen beiden Linien kann ich die beiden Hauptprobleme Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung im Großen und Ganzen hinreichend erklären. Warum? Wenn der Unternehmenssektor immer weniger Realkapital bildet, dann schafft er auch immer weniger Arbeitsplätze. Weil noch ist es nicht so weit, dass die Maschinen vollkommen allein arbeiten und je mehr Realkapital gebildet wird, desto mehr Beschäftigte braucht man. Wenn man aber, wie selbst in Deutschland, im Vergleich zum Nettoproduktion, Nettowertschöpfung immer weniger Realkapital bildet, aber viel mehr Finanzkapital, dann haben wir ein Doppelproblem. Wir haben zu wenig Arbeitsplätze. Und darauf reagierte das System vor etwa 25 Jahren mit der Produktion dieser atypischen Jobs. Mein Modell der Arbeitslosigkeit kann man nämlich ganz einfach darstellen mit dem Spiel: Wir fahren nach Jerusalem. Sie haben 100 Sesseln und 110 Leute rennen herum. Dann werden immer 10 übrig bleiben. Dann kommen die Sozialwissenschaftler und erforschen, welche Eigenschaften haben die 10, die übrig bleiben. Also die sind älter, die sind weniger flexibel, die sind weniger gebildet. Und was schließen sie daraus? Die müssen wir qualifizieren. Also in die AMS-Schulung, müssen was lernen. Solange aber das Verhältnis zwischen Sesseln und Arbeitssuchenden ein solches ist, dass wir zu wenig Sessel haben, wird das Problem nicht gelöst werden können. Das ist ein systemisches Problem. Aber wer sorgt für die Sessel? Für die Sessel sorgen die Unternehmer, wenn es profitabel ist. Das Problem ist, dass sozusagen die Profitmöglichkeiten sich so sehr zugunsten der Nicht-Sessel-Produktion, also der Finanzspekulation, verlagert hat, dass eben Arbeitslosigkeit entstanden ist, die ich definiere als ein Defizit an Arbeitsplätzen. Das ist nicht eine einfache, aber radikal andere Sicht ist die gegenwärtige, weil die gegenwärtige sagt doch impliziert, die Arbeitslosen sind selber schuld. Weil meine Gegenthese ist, es ist eigentlich das Defizit an Arbeitsplätzen, aber ich würde dafür nicht die Unternehmer beschuldigen, sondern ich sage, ja, die passen sich halt auch diesen Systembedingungen an. Und gerade in Europa der letzten 10 Jahre war die Investitionsschwäche eine Katastrophe. Aber es ist völlig verständlich, nachdem die Finanzkrise in die Eurokrise mündete, die Unternehmer nicht wussten, wie geht es jetzt weiter mit Griechenland, bis hin jetzt zum Brexit und den Konflikten zwischen Italien, Deutschland und all dem, was bevorsteht, sagen sich Unternehmer, obwohl sie viel Liquid Geld auf der hohen Kante haben, nicht alle, aber viele, naja, da gehen wir lieber in die Finanzen, weil da bleibe ich liquid. Nicht, wenn ich eine Aktie kaufe, okay, ich mache vielleicht Verluste, aber ich kann es innerhalb von Sekunden wieder zu Cash machen. Wenn ich eine Maschine gekauft habe, dann hänge ich von der künftigen Wirtschaftsentwicklung ab. Und wenn das sehr unsicher ist, werde ich das eben nicht tun. Das sind übrigens alles Gedanken des englischen Ökonomen Keynes, der immer wieder betont hat, dass die Zukunft prinzipiell unsicher ist und dass der Kapitalismus nur funktionieren kann, wenn für die Unternehmer die unnötige Unsicherheit möglichst gering gehalten wird. Und die unnötige Unsicherheit für Keynes war die von den Finanzmärkten produzierte Unsicherheit. Die kennt man uns ersparen, meinte er, weil der Kapitalismus ist sowieso unsicher genug. Da brauchen wir nicht noch so enorme Schwankungen von Wechselkursen etc. So, das ist also jetzt ein kleiner Hinweis. Und warum hat es mit der Staatsverschuldung zu tun? Das brauche ich nicht näher ausführen. Wenn immer mehr Arbeitslosigkeit entsteht, immer mehr typische Beschäftigung geschaffen wird, dann natürlich hat der Staat ein Doppelproblem. Er hat weniger Einnahmen, weil die Steuereinnahmen gedämpft sind und weil die Sozialabgaben schwach sind von den atypischen Beschäftigten. Und er muss in irgendeiner Weise doch Arbeitslose unterstützen. So. Und bevor wir jetzt später aber noch zum Ausblick kommen, daher auch meine relativ einfache Erklärung der Finanzkrise 2008. Die Finanzkrise 2008 war eben nicht ein riesiger Betriebsunfall, der leider passiert ist, sondern er war das Ergebnis von Business as usual, mit einer einzigen Ausnahme. Business as usual, warum? Weil ich Ihnen schon erklärt habe, Bullenmärkte und Bärenmärkte sind das Normalste auf der Welt im Finanzkapitalismus. Was nicht ganz normal ist, ist, dass 3 Bärenmärkte gleichzeitig passieren. Das ist tödlich. Was ist passiert 2008? Nachdem wir 3 Bullenmärkte hatten bei Immobilien, bei Aktien und bei Rohstoffen, haben wir gleichzeitig 3 Bärenmärkte gehabt. Das heißt, gleichzeitig sind entwertet worden Immobilienvermögen, Aktienvermögen und Rohstoffvermögen. Jetzt ist es aber so, dass im Finanzkapitalismus am Aktienvermögen sehr viel hängt, zum Beispiel Pensionssysteme. Nicht? Wenn Sie kapitalgedeckte Altersvorsorge haben, dann hängt natürlich der Wert des Pensionskapitals unter anderem auch vom Wert der Aktien, aber auch der Immobilien ab, je nachdem, wie der Pensionsfonds veranlagt. Und wenn man in die historische Statistik schaut, wann hat es zum letzten Mal die Gleichzeitigkeit gegeben, Falle der Rohstoffpreise, Aktienkurse und Immobilien, dann war das 1929, dazwischen eben nie. Und das Glück für uns in Europa war, dass die Amerikaner nur 3 Tage gebraucht haben, nach dem Zusammenbruch der Lehman Bank, um zu begreifen, dass tatsächlich das gesamte System an der Kippe steht. Und sie haben entsprechend vernünftig die gesamte Welt mit Liquidität, also auf Deutsch mit Cash, durch die amerikanische Notenbank versorgt. Letzte Folie, Grafikfolie. Ein wirkliches Debakel ist natürlich die Bekämpfung der Staatsverschuldung durch Sparen. Jetzt muss ich wieder sagen, ich bin ja jemand, Sie werden das merken, wenn Sie das Buch lesen, der nicht leicht in eine Schublade passt, weil viele sagen, ich bin ein Keynesianer, das stimmt aber in gewissen Bereichen nicht, was die Finanzmärkte betrifft, ja. Ich finde, dass dieser Teil von Keynes leider verdrängt wurde, auch von den Keynesianern, was sehr fatal war. Aber viele Keynesianer sagen, die Staatsverschuldung ist nicht so ein großes Problem, machen wir lieber mehr Schulden. Das sage ich seit 30 Jahren, dass das vollkommen falsch ist. Die Staatsverschuldung ist ein gewaltiges Problem, weil wenn die permanent weiter steigt, dann wird es quasi einen kaisersneue Kleidereffekt geben. Und den hat es in der Wirtschaftsgeschichte immer gegeben, entweder und zumeist in Form von mehr oder weniger geordneten Staatsbankrotten. Also die Staatsverschuldung ist ein Problem, aber man muss wissen, wie man es bekämpft. So viel sollte Ihnen jetzt schon klar sein. Eine systemische Therapie würde sagen, wir müssen Unternehmertum auf allen Ebenen begünstigen gegenüber der Finanzspekulation, weil dann werden die Unternehmer, wenn sie nicht mehr in der Finanzwelt Profit machen können, wieder den Profit in der Realwirtschaft suchen. Sie erinnern sich, Kapital ist ein flexibles, aber gieriges Viech. Das geht dorthin, wo es was zu fressen gibt. Wenn die Unternehmer mehr investieren, dann kann der Staat seine Verschuldung schrittweise zurückführen. Wenn aber umgekehrt das gemacht wird wie in Europa, dann haben wir folgendes groteske Ergebnis. Das sind die 4 Länder, die nach der Finanzkrise am härtesten gespart haben oder sparen mussten. Das waren nicht nur Spanien, Portugal, Griechenland, die waren sozusagen mehr oder weniger genötigt durch teilweise Troika, teilweise EU, aber auch Großbritannien. Und die Länder, die am meisten gespart haben, deren Staatsschuldenquoten sind viel stärker gestiegen als die Länder, die wenig oder kaum gespart haben. Innerhalb des systemischen Ansatzes ist das auch kein Zufall. So, das habe ich jetzt alles schon gesagt. Jetzt glaube ich, werde ich trotzdem einen Punkt machen und möchte Sie aber nicht sozusagen entlassen, das können wir in der Diskussion dann machen, mit dieser trübsinnigen Vorstellung, ja, da könnte jetzt eine weitere Krisenvertiefung kommen, was ich leider tatsächlich glaube, sondern das Buch heißt ja Der Weg zur Prosperität. Und das hat damit zu tun, dass ich einerseits glaube, wir werden noch einen großen Krisenschub bekommen, aber wir müssen uns heute schon auf die Zeit nach dem nächsten Krisenschub vorbereiten. Das heißt, wir müssen ganz handfeste Konzepte entwickeln für die Schockphase, die in der Politik auftreten wird nach der nächsten Krise. Denn das war das Verhängnisvolle bei der Finanzkrise. Die Finanzkrise war ein Schock. Und 6 Monate waren die Eliten völlig konsterniert, haben gesagt, der Neoliberalismus ist am Ende und wir müssen alle Finanzmärkte regulieren etc. Sie waren im Schock. Aber es gab keine konkreten Konzepte, was man jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens machen sollte. In dem Sinn war die Finanzkrise wie 10 aufgelegte Elfmeter für Leute, die ein neoliberales Wirtschafts- und Sozialsystem kritisieren. Aber eingeschossen haben die 10 Elfmeter die Neoliberalen, indem sie sozusagen aus der Finanzkrise eine Staatsschuldenkrise und dann letztlich eine Krise des Sozialstaats machen, die wir jetzt weiter sozusagen redimensionieren müssen. Und nach der In der Diskussion können wir dann auf meine Vorschläge eingehen, in der Diskussion, die ich in dem Buch entwickle, wie wir sozusagen, wie wir Unternehmertum durch ganz pragmatische Maßnahmen wieder besser stellen müssen als Finanzalchemie. Vielen Dank.
Ja. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich bin mir sicher, es gibt viele Fragen aus dem Publikum. Wenn das so ist, oder wenn dem so ist, würde ich Sie bitten, uns ein Handzeichen zu geben. Dann wandert das Mikrofon zu Ihnen in der ersten Reihe.
Ich hätte zwei Fragen und da hätte mich einmal interessiert, die erste, warum Sie bei Ihrem Vergleich zwischen Finanz und Realkapitalismus gesagt haben, wenn es den am Finanzmarkt in dem Vergleich dem Trader gut geht oder beziehungsweise den anderen schlecht geht, geht es dem Trader gut und dann haben Sie es verglichen in der Realwirtschaft mit einer Firma. Und dann sagen Sie, das wäre natürlich völlig kontraproduktiv, wenn man seine eigenen Mitarbeiter davon ausgeht, wenn es ihnen schlecht geht dann, und so weiter. Warum vergleichen Sie in diesem Fall Mitarbeiter und Firma und nicht die Firma mit anderen Firmen, die sozusagen quasi in Konkurrenz stehen, wo Sie dann sagen, wenn Sie Firmen haben und den anderen Firmen, den Konkurrenten geht es nicht gut, dann wird es wieder ganz gleich laufen. Das war der erste Punkt. Also warum der Vergleich mit den Mitarbeitern? Das ist sozusagen so wie, ich würde es eher bei den Tradern sehen, alle, die auf steigenden Schweinebauch gesetzt haben, nicht? Das ist die Summe dieser Trader, ist vergleichbar der Firma mit den Mitarbeitern. Nicht? Im Gegensatz zu denen, denen es dann schlecht geht. Das sind dann quasi die Konkurrenten. Die zweite Frage ist dieser Vergleich, den Sie gerade zum Schluss angeführt haben, mit den Finanzmärkten und den Schuldenmachen. Nicht? Dass denen, die Schulden, die den Sparkurs eingesetzt haben, sozusagen nachweislich im Grunde genommen, jetzt da schlecht abgeschnitten haben, aus welchen Gründen auch immer. Das sehe ich als eine extreme Vereinfachung der gesamten komplexen Situation, die ich ja eher als unzulässig hinstellen würde, sozusagen auf das zu reduzieren. Natürlich, die Investition und, noch, ist immer super, aber wenn die Rahmenbedingungen nach hinten hin dann überhaupt nicht stimmen, dann würde das wahrscheinlich auch keinen Sinn machen.
Entschuldigung, gleich. Ne? Ja, beide Fragen kann ich gut nachvollziehen. Ich muss natürlich sagen, das muss mich schon entschuldigen, das ist sicher mein Fehler, dass ich in so einem Referat sehr verkürzt darstelle. Was hinter diesen unterschiedlichen Egoismen steckt, das ist für mich viel, viel mehr als die Frage, die berechtigt ist, Konkurrenz und Kooperation, also Firmen im Kampf am Markt sind natürlich tendenziell Antagonisten, während unternehmensintern, wenn jemand sozusagen eine Firma so aufbauen würde, dass alle Mitarbeiter miteinander permanent konkurrieren, dann sind wir wahrscheinlich einer Meinung, dass das für das Funktionieren nicht gedeihlich ist. Aber mir geht es wirklich doch ein bisschen um mehr. Und da bin ich extrem beeinflusst worden vom Adam Smith, den ich überhaupt erst im Original gelesen habe nach meiner Pensionierung und der für mich nach wie vor mit einem so großen Abstand der bedeutendste und grandioseste Ökonom ist, der bisher gelebt hat. Also das ist einfach grandios, was der schreibt. Weil was Adam Smith zum Beispiel herausarbeitet, ist, dass diese normale Trennung, die wir in der Ethik auch gerne haben, entweder bist du Egoist, oder du bist sozusagen moralisch-ethisch wertvoll. Nehmen Sie Immanuel Kant, also für den ist die, das Pflicht und Neigung ziemlich einander ausschließend. Also etwas, das moralisch edel ist, sozusagen, das darf auch nicht Spaß machen. Beim Adam Smith ist das ganz anders. Der Adam Smith beschreibt, dass Menschen in ihrem Wesen von Polaritäten gekennzeichnet sind. Also sagt er, wenn ich zu einem anderen sozial bin, dann ist das auch egoistisch, weil der Mensch eben nicht, wie die Neoliberalen glauben, nur ein Individuum ist, sondern weil der Mensch gleichzeitig Teil von sozialen Gebilden ist. Und indem ich sozial bin, tue ich mir auch was Gutes, wenn auch sozusagen das nicht eins zu eins ist. Wenn ich zum Beispiel ein liebender Mensch bin und ich bin meinetwegen sozial engagiert, kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich jetzt jemanden, dem ich konkret meinetwegen geholfen habe, von dem das kriege. Das ist die ökonomische Logik, der Markttausch. Ja? Aber in einem sozialen Verbund ist es schon so. Kleines Beispiel nur. Das berühmteste Zitat von Adam Smith, wahrscheinlich das berühmteste aus dem Wohlstand der Nationen oder Reichtum der Völker, wie es die Frau Streisler besser übersetzt hat, ist dieses von der Fleischhauer und der Bäcker tut ja nicht seine Ware herstellen aus Nächstenliebe, weil er sozusagen den Leuten gern ein Brot geben würde oder Fleisch, sondern weil er mit dem Eigennutz der anderen rechnet. Aber zwei Sätze vorher schreibt der Adam Smith, eines muss uns klar sein, jeder von uns ist in unzähligen Formen von anderen Menschen abhängig. Und diese wechselseitige Abhängigkeit macht Gesellschaft aus und soziale Interaktion. Und da kommt jetzt mein vereinfachender Vergleich, dass sozusagen für mich, zum Beispiel ein Unternehmer, Unternehmen ist ein solcher soziales Gebilde, wenn Sie so wollen, sogar Organismus, der immer nur dann funktioniert, wenn die Polaritäten, das Widersprüchliche, einen Raum hat, sich zu entfalten. Also, das ist wie bei einer Fußballmannschaft. Ein neoliberaler Denker kann das Wesen einer Fußballmannschaft überhaupt nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen, weil für einen Neoliberalen ist die Summe der Teile das Ganze. Das nennt man die Mikrofundierung der Makroökonomie. Also man nehme die Summe aller Einzelnen und das ist das Ganze. Da hat schon der Aristoteles gesagt, dass es ein Blödsinn ist. Weil der Witz einer Fußballmannschaft ist, wenn dort 11 Egoisten sind, dann wird nichts rauskommen. Ja? Aber natürlich sind sie auch Egoisten. Natürlich möchte Ronaldo noch besser sein als die anderen, aber wenn er nur eigensinnig herumspürt, wird es nicht gelingen. Also es ist das, was mich so fasziniert, ist Denksysteme, die Raum geben Dingen, die einander logisch bis zum gewissen Grad widersprechen. Nicht, weil Konkurrenz und Kooperation sind widersprüchlich. Aber ich bin da sehr beeinflusst letztlich, es geht jetzt ein bisschen zu weit ins Philosophische, also von auch chinesischer Philosophie. Nicht Dialektik, denn Dialektik ist was Ähnliches. Dialektik ist ein Modell, das auch versucht, mit Widersprüchen zu arbeiten, aber es ist eine Theorie des Fortschritts. Ja, also für den Hegel und für den Marx ist immer noch weitergegangen. Während Yin und Yang ist eine andere Philosophie, das meint, es gibt Gegensätzliches, das aber nur in Bezug auf das andere gedacht werden kann. Das heißt sozusagen, das Ganze ist sozusagen abhängig von Polaritäten, die allein gar nicht gedacht werden können. Und Polaritäten ausbalancieren, das kann nach vorne oder hinten gehen. Zum Beispiel Selbstmord ist sicherlich eine Lösung von Polaritäten, die eher nicht der fortschrittliche ist. Auch die Menschheit kann sich meiner Ansicht nach umbringen, könnte passieren. Ich gehe jetzt zu weit, aber es ist, das, ja, ich weiß schon, aber das, ich hoffe, dass ich es im Buch besser erkläre. Weil das betrifft jetzt einen Problembereich, der für mich ganz wichtig ist. Wie sehr zum Beispiel eine Wirtschaftstheorie Charaktere verändert. Ich würde behaupten, dass eine Wirtschaftstheorie, die sagt, der Mensch ist in seinem Wesen ein Egoist und wenn nur jeder seinem Egoismus folgt, dann wird schon die unsichtbare Hand des Marktes alles irgendwie zum Besten lenken. Eine solche Theorie macht uns alle egoistischer, das glaube ich. Und unglücklicher natürlich, weil wir Egoisten sind nie sehr glücklich. Also das ist so. Zumindest meine Lebenserfahrung. Es ist vielleicht keine sehr gute Antwort gegeben, aber es deutet vielleicht an, in welche Richtung es geht. Ich gebe Ihnen also zu, zum Beispiel, um bei Beispiel Fußballmannschaft zu bleiben, das kann man, ist genau Ihr Beispiel mit der Konkurrenz der Firmen, ist die Konkurrenz der Teams. Und wir haben sozusagen dieses Yin-Yang-Problem in mehreren Ebenen. Zwei Fußballmannschaften konkurrieren miteinander. Aber indem sie konkurrieren miteinander, brauchen sie intern Mechanismen, die sowohl Raum geben den Ronaldos, den Alpha-Tieren sozusagen, ja, den individuell Ehrgeizigen, aber nur insoweit die auf die Interessen der anderen Rücksicht nehmen und nicht, wie es so logisch einfach in der Neoklassik ist, zu sagen, jeder Akteur ist nur ein Individuum und wenn er nur egoistisch ist, dann funktioniert das Ganze. Aber bremsen wir ein, weil ich bin dann, das sind Themen, über die ich so lange sinniert habe und die ich nicht gelöst habe, mit Sicherheit nicht, aber die ein bisschen über das hinausgehen, hoffe ich doch, was uns alle sehr prägt. Okay. Also der Schuldenquotenvergleich, da haben Sie völlig recht, der Schuldenquotenvergleich ist natürlich extrem vereinfachend, aber da habe ich drei Kapitel drinnen, sehr detailliert. Also das sind schon die Kapitel, die mir am meisten wehgetan haben. Das ist die ganz detaillierteste Rekonstruktion, was in Griechenland passiert ist. Und mein Befund ist vernichtend für die Politik. Es tut mir leid. Da gibt es keinerlei Entschuldigung. Was man dem Land angetan hat, ist eigentlich kriminell, wenn man es mit Absicht getan hätte. Aber der Herr Schäuble und die Leute glauben, also innerhalb eines Denksystems, kann man das Denksystem selber nicht als Krisenursache erkennen. Also das Problem ist schon die Gefangenheit innerhalb eines Denksystems. Wenn Sie innerhalb eines Denksystems denken, ist es logisch unmöglich, dass Sie dieses Denksystem selbst als Krisenursache ansehen. Sie müssen aus dem Denksystem raussteigen und vergleichsweise dieses Denksystem mit anderen Denksystemen vergleichen, dann können Sie auf die Idee kommen. Und die Leute sind aber, also nicht die Leute, manche in der Behandlung Griechenlands sind entsetzliche Sachen passiert. Ich bringe Ihnen nur ein kleines Beispiel. Ich war selbst fassungslos. Ja? In den 15 Jahren vor der Finanzkrise, was ist ein Kriterium für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes? Nicht die Leistungsbilanz, das ist ein Irrtum, weil die Leistungsbilanz spiegelt ja wieder Exporte und Importe. Das heißt, wenn ein Land viel stärker wächst als alle anderen, dann hat es natürlich ein Leistungsbilanzdefizit allein aus der Wachstumsdifferenz. Zum Beispiel die USA haben ein gewaltiges Leistungsbilanzdefizit, weil sie 25 Jahren stärker wachsen als die anderen. Aber deswegen kann man nicht sagen, die USA sind vollkommen konkurrenzunfähig. Entscheidend sind die Exporte. Wenn ein Land besser abschneidet auf den Weltmärkten im Vergleich zu den Konkurrenten, dann kann es so schlecht nicht sein. Und jetzt sage ich Ihnen eins, in den 15 Jahren vor der Finanzkrise waren die Exportperformance Griechenlands wesentlich besser gewesen als die von Deutschland. Ja, das muss man sich einmal geben. Ja, natürlich, das war sehr stark Tourismus, aber okay, das ist Arbeitsteilung, dass eine Ökonomie sich halt auf diese Sachen spezialisiert, die andere auf jenes. Lange Geschichte, sicher viel kontroversiell, aber ich bin so mit Leib und Seele Empiriker, dass ich glaube, sagen zu können, natürlich ist jedes Interpretieren von Daten ein Gestaltsehen. Also das ist schon klar, je nachdem, welche Theorien man hat, sieht man das stärker und das andere weniger. Aber schummeln tue ich nicht, zum Beispiel. Also jetzt banal gesprochen. Ich tue schon wirklich alle Daten mir mal aufbereiten und dann schaue ich sehr lang hin. Und wie gesagt, die Sache, die Euro-Krise, das sind zentrale Kapitel, aber das sind sicher die schmerzvollsten, wenn man sich überhaupt auf das einlässt. Also das werden wir noch sehen, ob das wer macht.
Ich habe drei Fragen eigentlich. Sie haben einerseits also in Ihrer Differenzierung zwischen den fluktuierenden Märkten im Finanzkapitalismus und damit in Verbindung stehen sozusagen der zurückgehenden Investitionsneigung in der Realwirtschaft herausgearbeitet, dass die nicht vorhandene also Bereitschaft in Realwirtschaft zu investieren dazu führt, dass die Vollbeschäftigung nicht möglich ist. Sie sind mir auf einen Aspekt dabei nicht eingegangen und da würde mich interessieren, ob Sie dazu Ansätze haben. Wie kann auch ein Modell, in dem wir in der Realwirtschaft permanent Investitionsbereitschaft hätten, vor dem Hintergrund zu Ende gehender Ressourcen, also vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit, als Modell überhaupt funktionieren, ohne sozusagen an die Wand zu fahren, irgendwann mittelfristig. Und da sind wir jetzt auch gespannt auf die Ankündigung, die Sie im Vortrag gemacht haben, was Sie für die nächste Krise, für danach, was Sie da sozusagen für Vorbereitungsvorschläge dazu haben, in diesem Kontext. Also in dem Kontext, dass da immer noch eine Wachstumslogik drinnen steckt.
Ja, sehr gut. Das behandle ich sehr, sehr detailliert. Also nur ganz kurz, ich versuche auch in dem Buch eine neue Theorie der langen Zyklen zu entwickeln. Sie wissen, Kondratjew und Schumpeter haben diese empirische Feststellung machen können, dass es tatsächlich im Kapitalismus solche Zyklen von etwa 50, 60 Jahren Länge gibt. Und in meiner Interpretation ist es aber die Abfolge von realen finanzkapitalistischen Spielanordnungen, die sie Dynamik treibt und nicht die technischen Innovationen wie bei Kondratjew. Der Grund liegt einfach in der Nachkriegszeit. In der Nachkriegszeit hatten wir alle bedeutenden technischen Innovationen in den letzten 30 Jahren, also in der Zeit, wo es runtergegangen ist. Und die 50er und 60er Jahre waren eine Zeit mit nicht keine sogenannten Basisinnovationen. Also Mikroelektronik, Biotechnologie sind wirklich Basisinnovationen. Und das hat mich dann in diese Richtung geführt. So. Und um aus der Talsohle nach der nächsten Krise rauszukommen, brauchen wir eine Zwischenphase, glaube ich, wo auch letztlich zur Bekämpfung des Rechtspopulismus und aus politischen Gründen, wo Menschen wieder mehr Vertrauen haben, Sicherheit bekommen, wo das, worauf Europa stolz war, Sozialstaatlichkeit wieder gestärkt wird. Und besonders die Umwelt ist unabdingbar, da muss was geschehen in Sachen Klimawandel, das ist überhaupt keine Frage. Und ich mache jetzt Vorschläge für eine Übergangszeit mit relativ hohem, aber sehr stark ökologisch orientiertem Wachstum. Vorbild ein bisschen Roosevelt in der Art der politischen Propaganda. Das heißt, New Deal-Denken ist ein Denken in Großprojekten. Egal, ob die Staudämme von Tennessee Valley oder sozusagen so, da kann man nicht kleinkariert vorgehen. Also, wenn der gesamte Gebäudebestand in ganz Europa thermisch saniert wird, und zwar ordentlich, nicht mit Styropor oder nicht unbedingt, auf technische, bautechnische Dinge gehe ich jetzt nicht ein, die aber eine große Rolle spielen, dann würde das wirklich enormes zusätzliches Wachstum bringen und auch sehr, sehr viel Beschäftigung. Und es würde die CO2-Emissionen aus dem Titel der Raumwärme oder der Klima, im Südeuropa natürlich, das ist halt umgekehrt, dann werden die Räume halt kühler. Oder anderes Beispiel, das Fliegen auf Distanzen von 1000 Kilometer ist, also in etwa, ist irrwitzig. Ja? Das wäre nicht notwendig. Man könnte mit einem Hochgeschwindigkeitszug von Berlin nach Paris in 3-3,5 Stunden fahren. Überhaupt keine Frage. Die fahren jetzt schon im Testbetrieb 500 bis 600 km/h. Aber das sind gewaltige Investitionsprojekte. Ja? Wenn ich sozusagen, das hätte auch politische Dimensionen. Stellen Sie sich vor, also zum Beispiel der Westbalkan wird zur EU kommen, außer die EU zerfällt, was leider nicht ganz ausgeschlossen ist. Aber unter normalen Szenarien wird der Westbalkan, also Serbien, Mazedonien und so weiter, kommen. Aber zum Beispiel deren Eisenbahnnetz ist in katastrophalem Zustand. Das ist auch ökologisch, auch wegen Gütertransport natürlich eine Katastrophe. Haben wir nur ein bisschen angeschaut, wie das die Chinesen machen. Bitte, die Hochgeschwindigkeitsstrecke Peking-Shanghai wurde in 4 Jahren hingesetzt. Natürlich weiß ich, die brauchen keine Umweltverträglichkeitsprüfung und so weiter, aber braucht es halt bei uns länger, aber es ginge schon. Das sind ein paar Einzelbeispiele, aber das Allerwichtigste ist natürlich in meiner Logik die Zähmung der Finanzmärkte. Und das würde bei mir zum Teil dadurch funktionieren, dass ich der Gleichgewichtstheorie folge. Das Fatale ist der Fließhandel. Dass man mittlerweile in Mikro- bis Nanosekunden Kursänderungen hat, sodass die Computer so quasi in einer Art Rückkopplungseffekt immer schneller handeln. Und dieses schnelle Handeln gibt aber immer mehr Daten, Preisdaten her, die wiederum eingespeist werden. Würde ich das unterbrechen, indem ich dem großen Neoklassiker Leo Walras folge? Der Walras hat immer gesagt, den Gleichgewichtspreis könnte man am besten durch einen Auktionator, durch eine Auktion feststellen. So. Und jetzt mein einfacher Vorschlag. Statt des Fließhandels auf allen Finanzmärkten gibt es alle 3 Stunden eine elektronische Auktion. Das würde die Welt aber so verändern. Entspricht aber der Gleichgewichtstheorie. Und wissen Sie, was das heißt? Die ganzen Erwartungsbildungen sind anders. Weil heute, wenn einer eine Apple-Aktie tradet, sagen wir, der glaubt, die Apple-Aktie ist heillos überbewertet. Aber jetzt sieht er auf einem seiner Selbstbildschirme, dass seit ein paar Sekunden die Apple-Aktie abhebt und seine Spekulationssysteme sagen, kling, 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 kauf. Dann wird er trotzdem kaufen, obwohl er es eigentlich für überbewertet hält. Weil er möchte einen kurzfristigen Schub mitnehmen. Wenn es elektronische Auktionen gibt, dann muss er ja die Order geben. Dann muss er sagen, die nächste Auktion von Apple-Aktien ist um 12 Uhr. Und ich muss mir überlegen, was ist mein Kauf oder Verkauf? Also das ist ein ganz einfacher Gedanke, der aber nur nach einer schweren Krise auch nur den Funken einer Chance hat. Und so quasi das Modell, das dahinter steckt, ist, wir könnten eine Übergangsphase haben, wo wir durch Umweltverbesserung, durch Zähmung der Finanzmärkte wieder zu echter Vollbeschäftigung kommen. Und dann gehen wir fast in Ruhestand. Das wäre mein Modell. Der Kapitalismus kann bei Nullwachstum im Allgemeinen, glaube ich tatsächlich, dass das schon berechnet funktionieren, aber sagen wir 1%. Es ist, ein bisschen Wachstum muss her, weil sonst die Profitrate auch gegen Null tendiert und dann kriegt das System einfach Schwierigkeiten. Und mein Buch ist kein Buch im geringsten zur Überwindung des Kapitalismus. Also hier zwischen Christian Felber und mir liegen natürlich Welten. Weil ich sage, mein Zeithorizont sind 30 bis 50 Jahre maximal und ich schaue, was in der Zeit vielleicht Vernünftiges gemacht werden könnte. Während Christian Felber möchte so die bessere Welt. Das ist nicht meins. Und letzter Punkt, der eine Riesenrolle spielt, aber den ich nicht ausführen kann, der jetzt langsam erst wirklich in dem vollen Ausmaß entdeckt wird, ist, dass die Vereinigten Staaten fast 3 Jahrhunderte oder 2 Jahrhunderte eine Kolonie Europas waren, Englands. Aber wir sind seit 20 Jahren eine Internetkolonie der Vereinigten Staaten. Und das zieht sich durch von Betriebssystemen über Google, über Facebook, Twitter, Airbnb. Das sind alles Netzwerkökonomien. Das hat man bisher nicht verstanden. Zwischen Airbnb und der Eisenbahn besteht ökonomisch eine große Ähnlichkeit. Weil Netzwerkökonomien haben die Logik, die Winner takes it all. Ist ja klar, weil sobald einmal ein Netzwerk, Facebook zum Beispiel, sich durchgesetzt hat, hat kein privater Unternehmer eine Chance, Anti-Facebook zu machen. Das ist sinnlos. Weil ich gehe nicht zu irgendeinem, ja, es geht einfach nicht. Und wenn man da raus will, dann muss leider, glaube ich, die Politik massiv tätig werden. Ich vergleiche das im Buch ganz gern mit der Entstehung der europäischen Luftfahrtindustrie. Wenn 1970 als Airbus gegründet wurde, die Politik dieselbe marktreligiöse Haltung gehabt hätte wie heute, dann hätte man bis heute eine völlige Abhängigkeit Europas in der Luftfahrt. Weil Airbus war nur möglich durch gigantische staatliche Investitionsprogramme. Also man musste erst überhaupt so ein transnationales Konsortium gründen. Und da war übrigens der Franz Josef Strauß, durchaus ein sehr konservativer Politiker, sehr federführend. Und sowas Ähnliches, glaube ich, müsste man im Bereich der quasi Entkolonialisierung Europas machen. Ich spreche da von so einem europäischen Softwarekonsortium mit einem Jahresbudget von so 40 bis 60 Milliarden Euro, damit man die Dimensionen richtig hat. Also ich habe mit Informatikern gesprochen, die das nicht für völlig schwachsinnig erklärten, aber und die sogar in vielen Fällen sagen, sie würden da irrsinnig gern mitarbeiten, weil denen geht es so auf den Zeiger, auf gut Deutsch, wie sehr Europa in diesen Bereichen sowohl Geld wird abgesaugt, als auch wahnsinnig viel Daten natürlich. Also das sind so ein paar Gedanken. Aber Sie haben vollkommen recht, das Wirtschaftswachstum ist und kann nicht langfristig die Lösung unserer Probleme sein. Das ist, geht nicht, weil da gibt es andere Menschen auf dieser Welt, die hätten gern quasi so einen Lebensstandard, wie wir in den 50er Jahren hatten. Also meinetwegen Wasser im Haus und irgendeine Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Und die haben ein Recht, dass sie es auch haben. Und wenn die das kriegen sollen, dann braucht man eh schon im globalen Rahmen ein ziemliches Wirtschaftswachstum. Dann können wir ja nicht auch noch wachsen. Das geht sich nicht aus.
Es gibt eine Frage in der zweiten Reihe.
Ja. Sie haben gesagt, das Kapital ist ein Vieh, das dorthin geht, wo es Gras gibt. Wie hoch ist denn tatsächlich das Kapital, das sozusagen von der Realwirtschaft in die Finanzwirtschaft gewandert ist und so quasi dort versumpert? Ich habe einmal gelesen, dass die Deutsche Bank das Siebenfache des Bruttosozialproduktes von Deutschland in Finanzwetten hält. Jetzt würde mich interessieren, also die Zahlen sind vielleicht nicht aktuell, wie viel ist das denn wirklich im Umfang? Und das nächste, eine andere Frage, Das mit den Zügen, das verstehe ich gut. Ich fürchte aber massiven Widerstand aus der Finanzindustrie, weil mit den Hochgeschwindigkeitszügen schaut wenig Rendite heraus für die Finanzindustrie.
Ja, aber das Letztere ist relativ leicht zu schaffen, wenn ich das Allgemeine, die Renditemöglichkeiten generell im Finanzsektor unternehme. Und das ist die ganz zentrale Eigenschaft von sozusagen Prosperitätsphasen. Auch der Herr Piketty, der leider nicht zwischen Realfinanzkapital unterscheidet, hat aber sehr wohl zu Recht registriert, es gibt eben Phasen, wo seiner Meinung nach ausnahmsweise der Zinssatz, das ist bei ihm die Rendite für das Gesamtkapital, wer es nicht unterscheidet, unter der wirtschaftlichen Wachstumsrate liegt. Aber das sei laut Piketty nicht typisch für den Kapitalismus. Während ich sage, ja, was heißt typisch oder nicht typisch, es gibt im realen Finanzkapitalismus, aber im Realkapitalismus ist es sehr wohl typisch. Und mein Modell wende ich ja nicht nur an auf 1950 bis 70, zum Beispiel auch 1890, 95 bis 1914, also die sogenannte Belle Époque, diese 20 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, war eine typische realkapitalistische Aufschwungsphase mit sehr starken Aktivitäten der Realwirtschaft, auch auf globaler Ebene. Wenn es gelingt, die Renditeansprüchlichkeit sehr stark zu senken, und das ist ja eh schon voll der Fall, Sie sind ja auch nicht ganz so jung wie die anderen, Sie werden sich erinnern, in den 90er Jahren, wenn jemand von der Oma 200.000 Schilling geerbt hat und er ist selbst am Land zur Raiffeisenkasse gegangen, hat er gesagt, ich hätte 200.000 Schilling, aber 10-12% möchte ich schon. Das war damals irgendwie Investmentfonds, die Ansprüche waren grotesk, aber sie waren so. Und die wurden zum Schein ja realisiert, weil sie zum großen Teil genährt wurden durch die Kurssteigerungen. Aber die sind jetzt schon ganz niedrig mittlerweile. Also ist schon sehr stark gesunken, die Renditeerwartungen. Und dann natürlich wird sowas wie Finanzierung von realen Projekten durchaus profitabel. Es gibt ja dann nur eine Rendite von 4%, das ist aber besser als nichts. Also derzeit ist nichts für normale Staatsanleihen oder was auch immer, kriegt man nichts mehr. Ne? Und also das halte ich schon für möglich. Und jetzt habe ich, glaube ich, Ihre erste Frage vergessen.
Die Größe des Kapitals.
Genau. Naja, das ist, es ist nicht, glaube ich, makroökonomisch einfangbar. Warum? Weil im Finanzsektor die Wertschöpfung, also das, was wir in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ja als die Kerngröße achten, also die Wertschöpfung der Industrie und so weiter, die ist zwar gestiegen, aber trotzdem noch immer nur, weiß Gott, ich sage jetzt auch Ausnahme, in manchen Ländern 15%, in manchen 6-7% des BIP. Nur ist das nicht so sehr das Kriterium. Nehmen Sie zum Beispiel Transaktionen auf den Finanzmärkten versus Transaktionen in der Realwirtschaft. Na, da haben wir schon ein Verhältnis von zwischen 50 und 100 zu 1. In Europa leider am höchsten. Mehr höher als in den USA. Das ist allerdings sehr stark durch Großbritannien bedingt. Und es ist für mich wie so oft weniger eine Frage eines quantitativen Ungleichgewichts als eines Motivationsungleichgewichts. Also wenn ich ein Vermögender bin und ich habe die Alternative, ich könnte jetzt in der Realwirtschaft was machen oder ich könnte in der Finanzwirtschaft versuchen, einen Gewinn zu erzielen, dann ist das Entscheidende, wie kann ich die Anreizbedingungen so setzen, dass es für diesen potenziellen Investor attraktiver wird, in die Realwirtschaft zu gehen. Und das ist das Komplizierte, da gibt es keine Stellschraube, keine einzelne, sondern es ist immer ein systemisches Problem. Also sozusagen, deswegen spreche ich von Spielanordnungen. Da muss alles zusammenpassen, die dominante Theorie, das Verhältnis Unternehmergewerkschaften, die Wirtschaftspolitik. Aber nach der nächsten Krise ist einiges möglich, glaube ich. kann natürlich auch ganz schlimm sein. Es kann auch 20 Jahre ganz finstere Zeit geben, das schon. Das ist nicht ausgeschlossen.
Ich hätte drei Fragen, und zwar die erste betrifft, was sehen Sie als Anzeichen für die nächste Finanzkrise oder globale Krise? Und zweite wäre, zu meiner Zeit an der Uni hat man sich überhaupt nicht vorstellen können, dass es sowas wie Negativzinsen gibt. Wir sehen auch in Amerika auch wieder steigende Zinssätze. Ist das jetzt eine vorübergehende Erscheinung oder sehen Sie da mögliche langzeitige Entwicklungen? Und drittens wäre, wie sehen Sie die Entwicklungen der Target-2-Salden? Besonders nach 2008 haben wir gesehen, gehen sie so sehr stark auseinander. Wie können wir die wieder zusammenbringen oder wie ist da Ihre Meinung dazu?
Gut, die erste Frage, wie könnte die nächste Krise sich quasi entfalten, hängt sehr eng mit der dritten Frage zusammen, der Target-2-Salden. Jetzt werden vielleicht nicht alle wissen, was die Target-2-Salden sind. Das sind innerhalb des europäischen Währungssystems brauche ich einen Ausgleich im Zahlungssystem, wenn zum Beispiel jetzt in Italien Vermögende Angst haben, dass die populistische Regierung sich zerkracht mit den Deutschen, was auch immer, und jemand hat bei der Unicredit in Rom 1 Million Euro liegen. Jetzt geht er zu Unicredit in Rom, hebt die 1 Million Euro ab, geht zur Filiale der Deutschen Bank und legt sie dort bei der Deutschen Bank ein. Dann entsteht folgendes Problem. Dem italienischen System entgeht 1 Million. Die Deutsche Bankfiliale in Rom braucht aber die 1 Million nicht, schickt es noch in die Zentrale nach Frankfurt. Die braucht es auch nicht und legt es sozusagen als Guthaben bei der Europäischen Zentralbank ein. Und die Europäische Zentralbank gibt dieses Guthaben dem italienischen Finanzsystem, um es auszugleichen für den Verlust der 1 Million. Und der Kollege hat natürlich recht, das ist ein wahnsinnig heißer Punkt, weil mittlerweile ist es schon wieder so, also im Moment haben wir Höchststände beim Tage 2, die sind fast schon 1 Billion, also fast 1000 Milliarden hat Deutschland eine Plusposition. Plusposition heißt sozusagen, simpel gesprochen, wenn der Euro scheitert, ist das Geld weg. Da hat der Hans-Werner Sinn sicher recht. Und das wissen aber die Italiener, das macht die Sache jetzt so gefährlich. Deswegen ist es mit der Krise verbunden. Weil wirklich schwere Krisen entstehen immer aus der Kombination von ökonomischen Fehlentwicklungen. Die haben wir meiner Ansicht nach eindeutig schon wieder auf den Aktien- und Anleihenmärkten, also das, was ich das Absturzpotenzial nenne. Diese ökonomischen Fehlentwicklungen kombinieren sich mit politischen Fehlentwicklungen. Das ist in Europa eindeutig der zunehmende Nationalismus und das zunehmende Unverständnis für die Sicht der anderen. Also wer ein bisschen, ich tue es nur oberflächlich, die Debatte innerhalb Italiens verfolgt, für die wird, ist doch Deutschland immer mehr zu einer Art Feindbild geworden in der Wirtschaftspolitik. Die sozusagen die Trotteln verstehen überhaupt nicht, dass sie selber schuld sind an den Schwierigkeiten Südeuropas. Das ist so nicht ganz richtig, aber es ist leider auch nicht ganz falsch, ja? Weil eben Deutschland permanent Überschüsse erzielt gegenüber dem, auch den südeuropäischen Ländern. Und was passiert jetzt, wenn eine italienische Regierung sagt, wir pfeifen auf den Fiskalpakt? Wir machen jetzt ein Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft und wenn das Budgetdefizit auf 3% steigt, es ist uns wurscht. Dann wird es gefährlich, weil bei Griechenland war es nicht gefährlich. Bei Griechenland konnte man disziplinieren, aber Italien kann man nicht disziplinieren, weil es zu groß ist. Italien kann in gewisser Weise erpressen. Das ist richtig, nicht? Weil wenn die Italien aus dem Euro aussteigt und sozusagen defaultet, also auf Deutsch erklärt, die im Ausland gehaltenen italienischen Staatstitel werden nicht honoriert, weil das ist das Ausland selber schuld. Wo noch dazu, wo die Europäische Zentralbank mit 400 Milliarden schon einen erheblichen Teil der italienischen Staatsschulden hält, das ist in der Tat eine prekäre Situation. Ja? Und die wäre dann nicht so prekär, wenn nicht innerhalb Deutschlands der jetzige Konflikt zwischen Seehofer und Merkel direkt hineinspült. Ja? Das ist ja das, was mich so sorgenvoll macht. Ja? Weil je mehr die nationalistische Stimmung und die Unfähigkeit, die anderen zu verstehen, zunimmt, desto eher sind Kurzschlusshandlungen möglich, wo man nicht weiß, wo sozusagen die Zahnräder ineinander greifen. Also ein einfaches Beispiel, die Italiener machen das. Daraufhin würde auf den Finanzmärkten wieder die Spekulation einsetzen, so wie gegen Griechenland, auf den Staatsbankrott. Warum? Weil mit diesen Spekulationen, mit Credit Default Swaps, kann man ganz schöne Gewinne erzielen. Durch diese Spekulationen auf den Staatsbankrott würden aber die Zinsen italienischer Staatsanleihen in die Unfinanzierbarkeit steigen. Dann ist der Punkt, wird der Draghi noch einmal eingreifen? Oder traut er sich, oder kann nicht, weil dann die Dolchstoßlegende kommt. Jetzt hat er sich entlarvt, der Draghi ist ein Italiener, und jetzt, ein Jahr vor seinem Ausscheiden, tut er die disziplinlosen Italiener sozusagen retten. Also das, da ist ein Streitpotenzial da, das mich manchmal, so komisch das klingt, für Sie vielleicht an den Juni 1914 erinnert. Weil im Juni 1914 war Sarajevo, wo die Welt, wunderbar. Und der Optimismus war da, kein Mensch hat geglaubt, dass 6 Wochen später der Kontinent in Flammen steht. Es ist eine prekäre Situation. Nämlich auch gemeinsam mit dem Brexit, gemeinsam mit diesen absurden, nicht nur Renationalisierung, sondern sogar Regionalisierungstendenzen. Man kann ja, wenn man so will, sagen, also zwischen dem Konflikt Seehofer-Merkel steckt nicht nur ein politisches Problem in der Sache der Flüchtlingsfrage, sondern man kann sogar sagen, da kommt schon wieder eine kleine Brise, nur Brise, Katalonien hinein, sozusagen so alte Feindseligkeiten zwischen südlich und nördlich des Weißwurst-Äquators, also gut, es ist ein bisschen spekulativ, gebe ich zu, aber die Lage ist die Lage in Europa ist derzeit eine das Eis ist dünn, wenn man so will, auf dem wir gehen. Also und Negativzinsen, nein, das ist ja total eine gute Frage. Das hat viel mit der herrschenden Wirtschaftstheorie zu tun, an die ich in diesem Punkt schon überhaupt nicht glaube. Aber in der herrschenden Wirtschaftstheorie wird der Zins gebildet als der Schnittpunkt zwischen der Angebotsfunktion und Finanzierungsmittel, also wenn Sie wollen, sparen, und der Nachfrage nach Finanzierung. Und ein berühmter Ökonom, der Larry Summers, hat, glaube ich, vor 5, 6 Jahren diese Theorie der säkulären Stagnation entwickelt. Damit meint er, eigentlich sei dieser Schnittpunkt in den Negativbereich gewandert. Das heißt, damit das System stabilisiert werden kann, bräuchten wir negative Nominalzinsen, aber das geht nicht wegen der Nullzinsschranke, weil stellen Sie vor, Sie haben ein Sparbuch, bei der Grave hat die auch Sparbücher, weiß ich nicht, wahrscheinlich, oder bei irgendeiner anderen Bank, und die Bank sagt ihnen, sie kriegen auf ihr Sparbuch -5% Zinsen, nominal, dann werden sie sagen, her mit dem Geld, das vergrabe ich im Garten oder was auch immer, also sie werden nicht, das heißt, das ist die Nullzinsschranke. Und warum die Debatte über die Abschaffung des Bargelds gekommen ist, natürlich aus dem Grund, weil wenn das Bargeld abgeschafft ist, dann sind sie in der Falle. Ja, dann gibt es kein Bargeld mehr und da kann man theoretisch Negativzinsen als Dauerzustand machen. Aber wie gesagt, das ist nicht die Ursache der Probleme. Daher glaube ich persönlich, dass die Zinsen, ich glaube wirklich 20, 30 Jahre, wenn wir keine Finanzschmelze kriegen, also ich glaube eher, dass wir eine kleine Finanzschmelze kriegen werden, aber wenn wir keine kriegen, dann wird der Zins unheimlich lang nahe Null sein. Nominal und real negativ. Also da wird nichts zu holen sein. Weil es anders gar nicht geht. Weil sonst geht uns der Laden sozusagen explodiert, weil einfach die Staatsschulden viel zu groß sind.
Bitte in der ersten Reihe.
Hallo. Ich wollte fragen, was Sie, wie die Finanzwelt jetzt funktioniert, ist ja eigentlich moralisch, ethisch, da kommen wir jetzt wieder ganz zum Anfang, wo Sie eigentlich angesetzt haben, zurück. Eigentlich abgefahren, oder? Weil, es gibt ja das neue Schlagwort, was der Christian Felber, glaube ich, gemacht hat, mit der Gemeinwohlökonomie. Was halten Sie davon? Ist es dann was, so wo man diese Mikrofinanz zum Beispiel macht, da gibt es auch so Aktien, ist es was, wo man sagt, das ist unterstützend für diese Drittländer oder Schwellenländer oder wie immer sie jetzt dazu sagen, dass die dann wirklich mit dem Kapital, das quasi dorthin fließt, irgendwas Schönes gemacht wird in den Ländern und dass das dann auch irgendwie ja, eben das Gemeinwohl fördert. Danke.
Ja, aber sozusagen, wo ich skeptisch bin, ist, dass man gewissermaßen das Design einer guten Gesellschaft entwickeln kann, so wie ein Architekt ein Haus designt. Der große österreichische Neoliberale Friedrich August von Hayek hat diese Eigenschaft der Linken, dass sie so eine Neigung zum Weltverbessern haben, immer scharf als Konstruktivismus kritisiert. Und ich fürchte, da ist was Wahres dran. Denn um das an einem Beispiel zu skizzieren, wann hat in der Geschichte eine politische Bewegung es geschafft, wirklich Wesentliches zum Besseren zu verändern? Also mein größtes Beispiel ist die Arbeiterbewegung. Wenn man sich die Lebenssituation von Menschen 1870 mit 1970 vergleichen, sind gewaltige Fortschritte erzielt worden. Aber in kleinen Schritten, es war eben nicht die revolutionäre Arbeiterbewegung, im Gegenteil, die Lenins und Maos haben leider Millionen Tote verursacht, so ist es. Das Revolutionäre funktioniert nicht, das ist was brechen und da wächst eben da nichts. Ja, also sozusagen, und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich mit dem Christian Felber immer anderer Meinung bin, weil er möchte durch Negation der schlechten Welt, da gebe ich mir zu, dass der Egoismus auf den Finanzmärkten übelste Auswüchse hat. Aber jetzt sagt er, dann drehen wir es um, statt Profitstreben und Egoismus, Gemeinwohl und Kooperation. Und ich glaube aber, mit Adam Smith, wir brauchen eine solche Form der Gesellschaft, wo auch Egoisten sich entfalten können dürfen, aber in Schranken. Verstehen Sie den Unterschied? Wenn ich sage, ich möchte den Fließhandel abschaffen und durch elektronische Auktionen ersetzen, möchte ich gewisse spekulative Exzesse im Keim ersticken. Aber ich möchte sozusagen nicht mich aufspielen zu einem Gesellschaftsarchitekten, der sagt, ich definiere, was Gemeinwohl ist, weil das ist ja dann der nächste Punkt. Wenn Sie von so Begriffe klingen ja wunderbar. Aber was ist jetzt konkret, wenn Sie eine Gemeinwohlbilanz in einer Firma erstellen? Also meinetwegen die Grawe macht sie vielleicht auch, weiß ich gar nicht, also ein Unternehmen des Finanzsektors, Versicherung, will eine Gemeinwohlbilanz machen. Sagen wir, es wäre so. Und damit hat sich der Christian Felber ja sehr genau auseinandergesetzt. Aber wenn man da ins Konkrete geht, da kann ich nur sagen, das kann nicht funktionieren. Weil die Kriterien, das ist eben der Vorteil trotzdem der Preisbildung auf Märkten, wenn gewisse Exzesse eingeschränkt sind, dass hier Kriterien entstehen für Erfolg oder Misserfolg, zum Beispiel in der Konkurrenz am Markt, die unabhängig sind von subjektiver Bewertung. In der Gemeinwohlökonomie möchte der Christian Felber nämlich, dass jedes Unternehmen sozusagen selber eine Bilanz aufstellt, in welchen Bereichen für die Umwelt, für das soziale Klima im Betrieb, für das und das, gibt es viele Kriterien, wo man Punkte kriegt. Also statt so quasi einer monetären Bilanz ist sozusagen eine moralische Bilanz. Das Problem ist aber nur, dass wir keinen Markt haben, der jenseits dessen, der sich selber bewertet. Verstehen Sie, die Firma Zotter sagt halt selber, ich bin so gut, das finde ich auch schön. Ich habe auch nichts dagegen, dass einzelne Firmen das machen. Aber als Gesellschaftsmodell bin ich extrem skeptisch. Ich bin auch ein Freund von Unternehmertum. Ich sage sozusagen, wenn ein Unternehmer erfolgreich sein will, da gehört auch eine Portion Egoismus dazu. Aber es gibt eben, wieder, der Adam Smith ist so wunderbar, der beschreibt es so gut. Er sagt, der Egoismus in der Konkurrenz mit dem Ziel, ich möchte besser sein als ein anderer. Das ist für den Adam Smith okay. Aber besser sein als der andere, indem ich den anderen niedertrete, das ist nicht okay. Es gibt, das können schon bei kleinen Kindern beobachten. Sie können in der Sandkiste sozusagen können die Konkurrenz haben, wer macht den schönsten Sandkuchen, aber ich kann natürlich den Sandkuchen vom anderen einfach zusammenhauen. Ja, und das ist, und diese destruktive Art der Konkurrenz ist zum Beispiel, glaube ich, aus gutem Grund viel häufiger auf den Finanzmärkten zu beobachten, empirisch. Es ist ja irrsinnig viel rausgekommen, sozusagen, nach der Finanzkrise durch diese Hearings vom Kongress, ja. Das, nehmen wir das Beispiel Deutsche Bank, das ist meine Lieblingsgeschichte, die aber gleichzeitig die totale Entmoralisierung der letzten Jahrzehnte zeigt. Die Deutsche Bank hat gemeinsam mit Goldman Sachs, als noch die Immobilienpreise gestiegen waren oder in der Frühphase, wo sie zurückgingen, ein eigenes Derivat entwickelt, das kann ja jeder machen, mit dem man wetten konnte darauf, dass diese gebündelten Kredite, diese sogenannten CDOs, also das waren diese Kredite gebündelt an die Häusl, Käufer oder Bauer, dass die wertlos sind. Und was hat die Deutsche Bank dann gemacht? Sie hat genau diese wertlosen, sogenannten Ramschpapiere, hat sie später genannt, an andere deutsche Banken verkauft und gleichzeitig auf die Wertlosigkeit dieser Papiere spekuliert und enorme Gewinne erzielt, weil die dann wirklich sich als wertlos herausgestellt haben und der Wert des Derivats entsprechend enorm gestiegen ist. Und wie ich das zum ersten Mal nachkonstruiert habe, da ist übrigens Bloomberg, ist wirklich zum Teil wirklich gute Homepage für so Hintergrundstories, habe ich das mehrfach in Vorträgen in Deutschland erzählt. Und ich weiß nicht, in welchen Kreisen ich war, aber die Leute haben eher das Gefühl gehabt, nee, die sind halt smarter. Das ist in der Finanzwelt ganz typisch. Du musst halt gescheiter sein. Wenn die anderen deppert sind, kann man nichts machen. Und das ist, ja, das ist ein Teil dieses Entmoralisierungsprozesses, der schon mit einem meiner Lieblingszitate zu tun hat. Dann höre ich schon auf. Wieder von Keynes aus 1930. Kann ich jedem von Ihnen empfehlen. Das ist ein wunderbarer Aufsatz, der heißt, die wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkelkinder. Das ist kein wissenschaftlicher Aufsatz. Wenn Sie es googeln, haben Sie sofort nur 10, 15 Seiten. Hat er für eine Sonntagsbeilage geschrieben, also so Feuilleton-Aufsatz. Ja. Und wie so oft sind die tiefsinnigsten Gedanken in solchen Aufsätzen. Und da schreibt Keynes zum Beispiel, die Liebe zum Geld, die diagnostiziert er als etwas äußerst Bedenkliches, emotionell, psychisch. Und er sagt, die Liebe zum Geld ist eine halbkriminelle, halbpathologische Krankheit, die man mit Schaudern dem Psychiater zur weiteren Behandlung überlässt. Und er führt es dann aber auch näher aus, dass eben, und das haben ja die Künstler schon lange gewusst, der Molière, der Geizige und der Shakespeare, Kaufmann von Venedig und so weiter. Also sozusagen die Künstler haben das schon viel früher erkannt, dass das Gang macht. Aber ich kenne Kollegen, die wirklich alle 3 Stunden schauen, wie ihr Investmentfonds steht. Das macht ja wirklich krank. Ja? Ja, und die Mickey Maus hat das schon lange gewusst. Tag über Tag, das ist eine wunderbare Beschreibung, ja? Der Sinnlosigkeit des Lebens, weil der kann weder den Swimmingpool mehr verwenden, weil der ist jetzt voll mit seinen Goldstickeln. Das ist ein schönes Bild. Ja? Und er kann mit dem Geld auch nichts machen, weil das tut ja nicht, quasi investiert ja nicht. Ja? Und ja, davon müssten wir loskommen.
Ja, vielen Dank, ich könnte Ihnen wirklich stundenlang zuhören. Aber die Zeit ist jetzt schon etwas fortgeschritten und ich würde vorschlagen, wir haben noch eine Frage ganz hinten. Und alle anderen Fragen verlegen wir dann an den Büchertisch, um dort Realinvestitionen möglicherweise durchzuführen.
Dann habe ich 1,5 Fragen. Die erste ist, ich habe eh von Ihnen vor 20 Jahren gelernt, dass einer der wesentlichen Stellschrauben der Zinssatz ist zum Wachstum. Ja? Dass das, ja. Jetzt haben wir seit 2-3 Jahren oder seit genau diese Situation. Und jetzt ist meine Frage, ist es in diesem Gesamtsetting was anders, wie, sagen wir mal, in der realkapitalistischen Situation, wie Sie das nennen? Oder ist das jetzt nur mehr ein kleiner Teil, weil die ganzen Eliten anders denken, also auch die Politik denkt anders, dass das zwar notwendig ist, damit die sagen wir, die Unternehmen runtergehen, also Schuldner werden, aber eigentlich nur mal ein kleiner Puzzlestein ist und nicht mehr diese Bedeutung hat, wie er einmal hatte. Das ist der erste. Und der zweite, oder die eineinhalb Frage, Sie haben argumentiert, diese Bündnisse zwischen Arbeit, Realkapital, Finanzkapital und dass dieses Bündnis, das in der Nachkriegszeit geherrscht hat, zwischen Arbeit und Realkapital, Ende der 60er Jahre, nachdem auch die Gewerkschaften ziemlich aufmüpfig geworden sind, sozusagen zerbrochen ist und sozusagen die Realkapital-Elite sich zum Finanzkapital ideologisch hingewandt hat. Jetzt ist es aber so, dass wir in den letzten 25 Jahren deutliche geringe Wachstumszahlen haben im Vergleich zur Nachkriegszeit. Warum ist sozusagen das Realkapital in ihrer Denkweise nach wie vor derart nah an dem Finanzkapital dran, obwohl es eigentlich wirtschaftspolitisch für sie auch negative Auswirkungen hat, beispielsweise Zinssatz über die Wachstumsrate?
Ja, das sind gute Fragen. Ich versuche es relativ kurz zu beantworten. Die erste ist leicht. Das Verhältnis, das habe ich aber schon vor 25 Jahren gesagt, glaube ich, oder sicher sogar. Weil das in einer Studie groß, das Verhältnis von Zins zu Wachstumsrate habe ich einfach in seiner Bedeutung dadurch besser erkannt, weil es da eine mathematische Relation gibt, die dynamische Budgetbeschränkung und während man unter der Bedingung von Sicherheit, also Perfect Foresight, wie das in den neoklassischen Modellen angenommen wird, zu Gleichgewichtskonstellationen kommt, wo der Zins jetzt sogar über der Wachstumsrate liegen soll, weil das dann den Konsum über alle Zukunft maximiert, ist es in der Welt der Unsicherheit natürlich nicht so. Nur, Zinssatz unter der Wachstumsrate ist eine notwendige, aber überhaupt keine hinreichende Bedingung. Also, wenn der Zinssatz über der Wachstumsrate ist, ist eine langfristige, stabile Performance des Kapitalismus ausgeschlossen, ist meine These. Wenn der Zinssatz unter der Wachstumsrate ist, reicht es aber bei weitem nicht aus. Das ist nur die Voraussetzung dafür. Und zwar deshalb, weil zum Beispiel die Finanzalchemisten halt andere Spielwiesen haben. Ja, also sozusagen mit Derivaten spekulieren etc. etc. Das ist ja das, was ich meine. Wenn wir wieder den Übergang schaffen wollen zum Realkapitalismus, müssen viele einander ergänzende Bedingungen verzahnt sein. Und das geht leider meistens nur nach schweren Krisen. Wie zum Beispiel nach der Weltwirtschaftskrise und Zweiter Weltkrieg. Da, nach 1945, war die Welt so kaputt sozusagen. Und es war eine neue Theorie da von Herrn Keynes, dass man gesagt hat, okay, jetzt machen wir es anders. Soziale Marktwirtschaft und Sozialstaat ausbauen etc. Aber so, die Krise, die wir jetzt haben, ist ja in gewisser Weise eine Strangulierungskrise. Die hat einen ganz anderen Charakter. Die Weltwirtschaftskrise war eine Keulenschlagkrise. Zwischen 1929 und 1933 ist, je nach Land verschieden, aber ungefähr USA, Deutschland, das Bruttoinlandsprodukt um 25% gefallen. Also sowas hat es nur in Griechenland gegeben, aber sonst natürlich überhaupt nirgends. Während die jetzige Krise hat im Grunde schon vor 45 Jahren begonnen mit der Aufgabe fester Wechselkurse und ist eine Krise, die über 45 Jahre gestrickt ist. Das heißt, sie bekommt den Anschein eines Sachzwangs. Das ist ganz was anderes. Stellen Sie sich vor, der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich zwischen 1971 und 2015, 16 wäre in 3 Jahren erfolgt. Da wäre die Hölle los gewesen. Aber wenn das über 40 Jahre gestreckt ist, sagt man, man kann nichts machen. Die Generationen nehmen es ganz anders wahr. Junge Menschen heute sagen, ja, da kann man eben nichts machen und sie können zum Teil nichts machen. Also müssen wir schauen, Praktikum und da und dort. Man passt sich an. Und das schafft aber wiederum große Schwierigkeiten in der Überwindung dieser Krise. Jetzt habe ich die halbe Frage vergessen. Ja, das ist eine wunderbare Frage, das beschäftigt mich seit 30 Jahren, verzweifelt, weil ich wirklich behaupte, dass meine Theorie eine Theorie im Interesse der genuinen, der echten Unternehmerinteressen sind, während die Unternehmervertreter seit 30 Jahren mich für einen bösen Linken halten, der also unentwegt eigentlich gegen ihre Interessen arbeitet. Und das hat damit zu tun, dass eben vor 50 Jahren die Unternehmervertreter damals den Neoliberalismus quasi adoptiert haben als ihre Theorie, ihre Ideologie. Und das war völlig verständlich. Das würde dann zu diesen langen Zyklen führen, aber nur ganz knapp rekapituliert, der Realkapitalismus ist zwingend an seinem Erfolg zugrunde gegangen. Er hat durch seinen Erfolg sich selbst das Grab geschaufelt. Warum? Weil der Erfolg des Realkapitalismus war 15 Jahre lang Vollbeschäftigung. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. 15 Jahre Vollbeschäftigung heißt aber, dass die Macht der Gewerkschaften schleichend immer größer wird. In den 60er Jahren sind die Gewerkschaften in die Offensive gegangen. Nicht bei uns, aber in Italien, Frankreich, England, sogar USA. Sie wollten Umverteilung, Mitbestimmung in den Betrieben. Die Streiktätigkeit hat sich verdreifacht. Das 68er Jahr war für die Vermögenden ein Alarmsignal, nicht weil Studenten einen Radau gemacht haben, so wie ich, sondern weil die Intellektuellen alle noch links abgedriftet sind. Der linke Zeitgeist hat die Sozialdemokratie an die Macht gepusht. Der Willy Brandt wurde Kanzler, Kreisky wurde Kanzler. Dann kommt der Club of Rome daher 1970 und sagt, der Kapitalismus aus ökologischer Sicht quasi ein Auslaufmodell. Wenn Sie alle diese Prozesse als Ganze sehen, ist es völlig verständlich, dass plötzlich der Neoliberalismus eine Renaissance hatte. Weil die Neoliberalen haben sagen können, zu Recht gewissermaßen, wir haben schon in den 40er Jahren gesagt, Vollbeschäftigung, Sozialstaatlichkeit, das wird letztlich dazu führen, der Weg zur Knechtschaft. Mein Buch ist eine Antwort auf Hayeks Weg zur Knechtschaft, ein bisschen. Deswegen habe ich den Titel so gewählt. Dass die Neoliberalen sagen konnten, wir haben das immer schon gesagt und jetzt haben wir es. Und da haben die Unternehmer in ihrer Defensive gesagt, ja, also dann übernehmen wir dieses neoliberale Weltbild. Und jetzt sind sie Opfer des Zauberlehrlingsproblems, weil sozusagen die Geister, die sie riefen, werden sie jetzt selber nicht mehr los. Sie kapieren nicht, dass sie durch Finanzkrisen, durch diese ganze Finanzalchemie, hat ein durchschnittliches österreichisches Unternehmen viel mehr Nachteile erlitten in den letzten 40 Jahren als durch den Sozialstaat und die Gewerkschaften. Aber das sehen sie nicht mehr. Nicht? Sie sehen nur ihre Gegner, sind jetzt die Gewerkschaften, weil das Finanzkapital, das ist ja in ihnen selber. Das ist eine komplizierte Geschichte. Ja. Also, aber jetzt gehen wir zum Bier oder Wein über und danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ach so, und Buch kaufen, viel Buch kaufen. Ja. Ich schreibe über.
Ja, ich würde sagen, dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank für Ihr Interesse und ich darf nochmal, wie Sie schon, auf Bier und Wein und vor allem auf Ihr Buch hinweisen. Vielen Dank.
Genau. Geistige und andere Namen. Gut, danke. War nett. Gut.